gibt es den perfekten Ort zum Leben? Also ich habe mich schon also auch im Teenagerjahr mit dieser Frage, dieser Suche auch beschäftigt.
Ich habe ja jetzt keine Kinder, ich habe ja kein gesetteltes Leben und keine Partnerschaft. Ich könnte dieses Nomad Life ja wirklich auch weiter durchziehen, aber ich habe gar keinen Bock mehr, muss ich sagen. Ja, seitdem ich 21 bin, bin ich einfach um die Welt gereist.
Wenn man irgendwo wirklich auch ankommen möchte, dann glaube ich, ist es wahrscheinlich, kann man es gar nicht, sage ich jetzt mal, vermeiden, länger an einem Ort zu bleiben. Ne? Rückblickend hätte ich auf meine Seele gehört, welchen Indien geblieben?
Also Heimat ist natürlich schon auch da, wo man geboren ist. Also hat auf jeden Fall was damit zu tun, wo man herkommt, Herkunft.
Ihr wisst ja alle, die unsere Folgen über Portugal und die Auswanderung gehört haben, wie viel ich auch gestruggelt habe mit dem Ankommen in Portugal. Und dann kam irgendwann so der Moment, warte mal, du musst jetzt hier mal die Zügel in die Hand nehmen und es zu deinem Zuhause machen.
Ich hatte immer die Tendenz, an einem Ort zu sein und dann so, ach nee, also hier passt ja nicht alles. Es muss ja einen Ort geben, wo alles passt.
Willkommen zu Remember Who You Are, ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Remember Who You Are. Schön, dass du da bist und heute mit einer weiteren Episode unseres neuen Formates, das spirituelle Kaffeekränzchen. Ich freue mich sehr, also mach es dir gemütlich mit deinem Lieblingsheißgetränk, deiner Lieblingsschokolade und setz dich mit uns auf die virtuelle Couch. Dies ist tatsächlich erst die zweite Folge dieses Formats und wir wollen heute sehr spannenden Fragen nachgehen und zwar, was bedeutet eigentlich Zuhause? Was bedeutet Heimat und warum dieses Thema für uns beide so wichtig ist? Wir sitzen hier gerade sehr gemütlich in unserer Wohnung in München und trinken leckeren Chai Latte mit 4 Kalorien, obwohl das schon die kalorienreduzierte Version ist. Da habe ich extra drauf geachtet. Draußen schneit es, also beziehungsweise Schneeregen. Also es ist richtig eklig draußen und wir haben uns jetzt hier gemütlich die Zeit genommen, um diesen Podcast aufzunehmen. Mein Geburtstagswochenende liegt hinter uns. Also ich bin 40 geworden. Nochmal Happy Birthday to me. Ich feiere das nämlich gleich dreimal und Teil 2 war jetzt am Wochenende mit meinen ältesten und engsten Freundinnen hier in München. Wir haben ordentlich auf die Kacke gehauen. Wie war es, Anniki?
Ja, war ordentlich was los auf jeden Fall. Wir sind ganz schön platt.
Ja, wir sind immer noch platt. Jetzt haben wir Dienstag. Genau, wir haben eine Pyjama-Party gemacht und Fotoshootings und waren richtig tanzen. Und ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal tanzen war. Ich glaube, es ist echt, also Ecstatic Dance jetzt mal ausgeschlossen, Spiritual Dance, sondern so richtig im Club feiern gehen. Ich glaube, es ist bei mir wirklich 8 Jahre her. Also schlimm, also wirklich schlimm. Ich habe mich gefühlt wie 20. Also es war natürlich. Na nee, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, aber wir sind noch ein bisschen durchgerockt. Wie fühlst du dich gerade, Anniki, jetzt nach dem Wochenende?
Ich fühle mich ein bisschen müde nochmal. Mhm.
Ja, für mich war es auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment, jetzt am Wochenende meine engsten Freundinnen zusammenzubringen. Da ich ja tatsächlich auch durch das viele Umziehen und auch meinen nomadischen Lebensstil viele Menschen an unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Städten innerhalb von Deutschland, aber auch weltweit Freundschaften habe. Von daher war das für mich total besonders, jetzt auch am Wochenende wirklich so meine engsten Freundinnen zusammenzubringen und das war sehr, sehr berührend. Also manche von denen, ja, mit denen bin ich seit 15, 20 Jahren befreundet, parallel und die kannten sich nicht, obwohl die beide aus Berlin kommen irgendwie. Anniki, wie war das für dich jetzt mal so meine anderen Freundinnen, die du nur so vom Hören sagen, erkanntest, auch mal kennenzulernen mit Gesichtern und die zu fühlen?
Ja, das war voll cool einfach, weil genau, ich kenne die halt nur aus Stories, ne, von dir und kenne immer nur die Namen. Und dann war das erste Mal halt wirklich ein Mensch dahinter, das war schon echt cool. Und was ich halt auch so cool fand, war, ja, wie unterschiedlich wir halt alle sind, ne. Und ich fand es auch, was du an dem Tisch gesagt hast, an unsere Rede an uns.
Ja, mein Toast, den ich geschrieben habe.
Ja, dass dadurch, dass wir alle so unterschiedlich sind oder beziehungsweise wir decken alle einen Aspekt in Wanda ab, den sie halt auch in sich fühlt, ne? Weil wir halt wirklich schon alle ganz unterschiedliche Lebensstile führen und ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind und dass es halt auch alles Aspekte in dir sind, mhm. ne, die in uns dann auch wieder so verkörpert sind. Das fand ich irgendwie nochmal ganz, ganz cool auch so zu sehen, ja, wie unterschiedlich wir wirklich auch alle sind.
Ja, das war richtig, richtig spannend und ja, das ist ja auch so das, was wir häufig auch ja in spirituellen Traditionen anerkennen, ne? So dass wir, wenn wir nicht getrennt sind, dass wir gegenseitig uns auch spiegeln und einen Aspekt von uns widerspiegeln. Und so bin ich ja auch ein Aspekt in deinem Leben, den ich verkörpere, so, ne? Und das finde ich einfach auch so schön, das zu sehen, verkörpert zu sehen, manifestiert zu sehen in den einzelnen Menschen, die unterschiedlichen Aspekte auch, die in dir sind, so.
Nämlich? In welchen?
Also, welchen Aspekt du widerspiegelst? Ich glaube, das wissen, können die Hörerinnen jetzt schon ein bisschen einschätzen. Also, Anneke ist auf jeden Fall mein, das wissen wir, haben wir letztes Mal ja schon besprochen, die wilde Frau, die Abenteurerin, die Unabhängige, die auch mal Kontroverse, die Lustige, die Verrückte, ne, so dieser unangepasste Teil. Und ich muss sagen, das liebe ich so an Anneke, weil sie bringt das auch in mir hervor. So, also sie, ne, ich war so auf der Tanzfläche, die ist dann echt so jemand, der bounced dann so mit seinem Arsch einfach irgendwelche Typen weg, so. Und es ist einfach so richtig frech, weißt du, so frech. Und es ist einfach geil, ne, weil ich glaube, viele Frauen und auch ich inklusive haben immer noch so dieses nette Mädchen, so ein so drin, irgendwie so dieses Gefallen wollen und bloß nicht anecken. Und da hat Anneke gar kein Problem mit, ne? So anzuecken. Und das finde ich halt herrlich, weil das auch so eine Freiheit mit sich bringt. Ne? So, da bist du so dieser Aspekt. Und dann habe ich aber auch Aspekte so von wirklich traditionellen Werten, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Regelmäßigkeit, was ja auch so mein Familienleben mit sich bringt. Einfach Kinder brauchen ja auch, ne, eine gewisse Struktur. Wir alle brauchen Struktur, aber Kinder ja nochmal mehr. Und da habe ich eben auch Freundinnen wirklich noch so aus der Schulzeit, ne, so Kathi zum Beispiel, die einfach auch ein sehr geregeltes Leben führt, die da nochmal ganz andere Aspekte von mir auch widerspiegelt. Und das ist so lustig, weil ihr echt so konträr seid, ne, aber trotzdem mochtet ihr euch total und es war einfach so schön auch zu sehen. Wir haben immer spaßeshalber, haben wir gesagt, am Wochenende, wir müssen jetzt ein Format machen, also ich bin immer noch nach wie vor dafür, ja, die Ü40 Mädchen-WG. Es war wirklich ein bisschen so am Wochenende, ne, weil wir von Freitag bis Sonntag zusammen waren und es war wirklich herrlich. Und wir haben auch gesagt, wir müssen nicht so viele neue Gesichter dazu casten, weil wir decken das schon alles ab. Also die ganze Bandbreite, was so Ü40 Frauen so hergibt. Ja, das war sehr, sehr schön.
Ja, genau. Und warum ich dich das auch gefragt habe, welchen Aspekt ich quasi in dir abbilde oder hervorrufe auch oder welcher Aspekt in dir ich spiegele, ist es natürlich auch die Abenteurerin, ne? Mhm. Weil das bin ich ja durch und durch. Ne? Und den Aspekt hast du ja auch ganz stark und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Wie ihr ja in der letzten Folge auch gehört habt, haben wir uns ja im Bali im Nomad Life kennengelernt. Mhm. Und das ist halt wirklich ein auch Aspekt, der in uns beide halt wirklich ganz stark lebendig ist. Diese Suche, ne? nach unserem Ort, nach unserer neuen gewählten Heimat. Und das ist auch ein Aspekt, über den wir uns auch immer wieder stark unterhalten. Ne? Weil ich meine, Wanda hat es jetzt gewagt, in Portugal sich niederzulassen. Ne? Das hat natürlich auch Höhen und Tiefen, diese Reise. Habt ihr ja auch in ihrem Podcast schon gehört. Ne? Ich habe es in Bali probiert, bin jetzt aber auch wieder zurückgekommen. Und da sind halt irgendwie, finden wir immer einen ganz spannenden Aspekt, weil das halt auch immer noch eine Frage ist, die in uns so stark lebt.
Total. Ja, dauerhaft eigentlich. Gesprächsthema ist, lebendig ist. Und ich habe mich gerade nochmal erinnert, ich habe tatsächlich schon mit 14 ein Buch gelesen. Das wurde von zwei Journalisten geschrieben. Die haben das Buch geschrieben, gibt es den perfekten Ort zum Leben? So eine leichte Lektüre war das damals, aber das waren halt auch wirklich so, also so ein Real-Life-Report, sage ich jetzt mal. Und dann sind die nachher eben auch auf zwei Wohnorte gekommen. Das fand ich damals auch schon sehr spannend. Also ich habe mich schon also auch im Teenagerjahren mit dieser Frage, dieser Suche auch beschäftigt. Ne? Gibt es diesen, sag ich mal, in Anführungsstrichen perfekten Ort zum Leben, der zu dir passt so und zu deinen Bedürfnissen? Die sind dann damals irgendwie, haben dann Berlin und Bangkok gewählt. Ne? Aber man muss sagen, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Da war Bangkok noch ein anderes Bangkok, Berlin noch ein anderes Berlin. So, ich weiß nicht, wo die heute wohnen. Das wäre auch nochmal spannend. So. Aber ne, so diese Frage beschäftigt mich schon lange.
Gar nicht so blöde mit diesen zwei Orten.
Ja, ich meine, wir sitzen jetzt hier in München, ja.
Ja, du hast die ja, stimmt.
Ich habe die schon, ja, genau. Irgendwie dadurch, dass hier Marcel die Wohnung hier noch gekauft hat und jetzt haben wir eben unser Land in Portugal. Das heißt, da gibt es schon diese zwei Orte, wobei das natürlich auch seine Höhen und Tiefen hat, wenn man so, na und mit dem Kind im Kindergarten merke ich ja auch, ich kann ja nicht ständig jeden Monat hier nach München kommen, obwohl ich das vielleicht gerne würde. Also wenn ich jetzt Single wäre, würde ich das wahrscheinlich machen. Jeden Monat einmal nach München, City Life, Deutschland, Freunde sehen, Familie sehen, aber mit dem Kindergartenkind, du willst ja nicht jedes Mal aus der Gewohnheit auch rausreißen, aus deinen Routinen rausreißen, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch halt wirklich der Punkt, ne? Auch dieses so, wenn man ein bisschen älter ist und Familie hat und schon ein bisschen gesettelter, kann man sich dieses Nomad-Life einfach auch gar nicht mehr leisten.
Nee, ne? Nee, aus vielen, also ich meine, manche machen das ja und reisen dann auch, sag ich mal, solange die Kinder noch nicht in der Schule sind, ne? Die nehmen das dann so richtig, so wie Freunde von uns, die gerade seit einem Jahr im Campingwagen irgendwie unterwegs sind und da wohnen mit zwei Kindern, ne? Ja, aber da muss man sich ja dann schon auch irgendwann fragen, okay, wie gut ist das dann auch, ne, für ein Kind, wenn das irgendwann mal im Kindergarten ist und die haben natürlich dann auch ihre Routinen im Campingwagen, aber so, wenn man irgendwo wirklich auch ankommen möchte, dann glaube ich, ist es wahrscheinlich, kann man es gar nicht, sage ich jetzt mal, vermeiden, länger an einem Ort zu bleiben, ne?
Und ich muss auch sagen, für mich, ich habe ja jetzt keine Kinder, ich habe ja kein gesetteltes Leben und keine Partnerschaft. Ich könnte dieses Nomad-Life ja wirklich auch weiter durchziehen, aber ich habe gar keinen Bock mehr, muss ich sagen.
Und keine Kraft.
Keine Kraft mehr. Es ist wirklich so, ich habe das jetzt einfach, weißt du, wie viele Jahre ich das jetzt wirklich schon mache? Ich meine...
Ja, erzähl mal, wie viele Jahre machst du es denn schon?
Ja, richtig lange.
Ja, wie lange? 20 Jahre?
Ja, über... Na, ich bin ja, also ich habe ja sozusagen, na, also erstmal hatte ich, mein Nomad-Life wurde in mir ja eigentlich schon in meiner Familie verankert, weil klar, ich bin in Berlin aufgewachsen, aber wir sind halt auch innerhalb Berlins echt viel umgezogen und ich glaube da...
Weißt du, wie oft die umgezogen sind?
5-mal oder so. Meine Therapeutin sagt immer, da ist sozusagen, die Hummeln im Arsch haben sich da verankert. Und dann bin ich ja, dann hat's mich ja the Travel Bug hat mich ja wirklich gebissen, so sagt man ja, ne, dass der Reisekäfer einen Arsch beißt. Das hat er gemacht, als ich nach dem Abi ein Jahr um die Welt gereist bin. Und da hat's bei mir angefangen, ne, da bin ich wirklich ein Jahr mit dem Backpack alleine um die Welt gereist, also wirklich total crazy. Und da haben sich so viele Türen für mich aufgemacht und da habe ich so diese Lust an diesem Reisen und am fremde Kulturen entdecken und am Lernen, am Wachsen, mich neu zu erleben. Sind die so aufgegangen, die Türen. Und dann kam das ja später, ne, dann habe ich ja in Berlin studiert und so weiter, aber habe mich ja dann auch für Dokumentarfilm entschieden. Und Dokumentarfilm ist natürlich auch ein Beruf, in dem man automatisch super viel reist. Und dann bin ich wirklich, ich meine, ja, seitdem ich 21 bin, bin ich einfach um die Welt gereist, ja, und durch meinen Job auch immer wieder ganz lange Zeiten an anderen Orten gelebt und, ne, dort in die Kultur eingetaucht und so. Ja, und dann, ja, wisst ihr ja alle, und dann kam halt Bali, ne, und das neuere Kapitel von diesem Nomadenleben, was ich ja in der letzten Episode erzählt habe. Aber ja, ich meine jetzt, wie viele Jahre sind es?
Ja, über 20.
Über 20 Jahre auf dem Buckel.
23 Jahre.
Ja, anstrengend. Kein Bock mehr. Und Wanda, wie war es denn bei dir? Wann hat dich denn der Travel-Bug in den Hintern gebissen?
Ja, der Travel-Bug. Also ich muss einmal kurz, also ich gehe einmal nochmal auf eine Metaebene, auf ein bisschen rausgezoomt, ne? Auf eine spirituelle Ebene. Da verzieht Anneke schon das Gesicht. Stirn wird gerunzelt. Genau, das ist vielleicht ein bisschen abgefahren, aber ich glaube tatsächlich, dass viele sich darin wiedererkennen werden, also auf einer Seelenebene zu dem, was ich jetzt sage. Wir sind ja hier beim spirituellen Kaffeekränzchen, ja? Also nicht nur beim haudigen Kaffeekränzchen, sondern auch ein bisschen diese spirituelle Note möchte ich ja ein bisschen reinbringen, ja? Dafür bin ich zuständig. Und zwar diese Frage nach, fühle ich mich überhaupt beheimatet auf diesem Planeten Erde? Also nee, da geht's für mich schon los, weil ich habe mich so oft einfach fremd gefühlt. Ich habe mich nicht zugehörig gefühlt. Das ging super früh los. Ich war ja auch als Kind super offen, mein Kronenchakra schon gespürt, irgendwie mit unsichtbaren Wesen gesprochen als Kind. Also ich war einfach super früh, also beziehungsweise bin ich einfach sehr angebunden hergekommen so auf diesem Planeten und weiß, dass ich, und das ist ein andauernder Prozess bis jetzt, und da hat mir die Geburt von Bodhi extrem geholfen, aber wirklich hier zu landen als Seele auf diesem Planeten, also wirklich anzukommen und zu sagen, ja, ich bin jetzt Mensch, so, ich bin, was bedeutet das eigentlich, Mensch sein? Ja, und mich hat dieser eine Satz sehr, sehr berührt. Das war in einer Coaching-Ausbildung mit Veit, wo er ein Live-Coaching gemacht hat. Also da gab es solche Live-Coachings, wo sich Leute freiwillig gemeldet haben und wir durften sozusagen als Coaches dann halt zugucken. Und da war eine Frau, und Veit hat diese Fähigkeit, wirklich so laserblickmäßig auch in die Seele von Menschen zu schauen und zu sehen, was ist wirklich das Thema, und stellt dann wirklich eine Frage, die so richtig, also nicht immer, aber manchmal so richtig ans Eingemachte geht. Und die hat mich auch so berührt und ist so mit mir geblieben, diese Frage. Und zwar, bist du bereit, voll und ganz hier zu inkarnieren? Bist du bereit dazu? Weil diese Frau, ne, die schwebte auch so ein bisschen über den Dingen und die war so ein bisschen out of body. Du hast halt gemerkt, die ist nicht so richtig im Körper. So. Und ich glaube, dass es ganz vielen sensiblen Seelen einfach so geht. Und da kann man jetzt, sag ich mal, jetzt auch natürlich ein großes Fass aufmachen von früheren Leben und vielleicht vorherigen Leben auf anderen Planeten oder Sternsystemen und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht so nah drauf eingehen. Aber es ist definitiv etwas, woran ich glaube, dass es mehrere Leben Erfahrungen gibt als Bewusstsein, was wiedergeboren wird. Und für mich war das schon, und es ist dauerhaft noch so, dass ich immer mehr verstehe, was es bedeutet, Mensch zu sein und wirklich hier zu inkarnieren in meinem Körper. So, ne? Da hat mir Yoga auch ganz, ganz viel dabei geholfen. Einfach dieser Ansatz von Körper, Geist und Seele zusammenzubringen und nicht nur irgendwie Workouts zu machen, sondern wirklich die Seele mit zu berühren. Und ja, deswegen ist es für mich sozusagen auch diese Frage nach, was bedeutet Zuhause, was bedeutet Heimat, ist für mich auch nochmal so übergeordnet. Ne? Und ich komme immer mehr durch das Mama-Werden auch, was einen sehr stark erdet, so in, ich sag jetzt mal, auch alltäglichen Dingen von Kochen, Wäsche waschen, so bringt mich das so ins Hier und Jetzt und auf diese Erde. Und aus meinen geistigen, spirituellen Welten muss ich dann auch rauskommen, ja, weil sonst, also man muss halt die Brotdose fertig machen und so, kann ich nicht irgendwie so, also genau, so das ist so irgendwie dieser übergeordnete Aspekt und ich glaube, das hat schon auch dann natürlich auch meinen weiteren Weg geprägt. Also einfach dieses irgendwie mich nicht zugehörig fühlen, mich anders zu fühlen. Ich war Außenseiterin in der Schule, ich wurde viel gemobbt und einfach so dieses nicht zugehörig zu sein oder mich anders zu fühlen, nicht merkwürdig zu fühlen, das sozusagen war einfach, ich glaube, auf einer Seelenebene einfach sozusagen mitgegeben. Und wir sind dann, ich bin ja in Hamburg geboren, also Nordlicht bin ich und als ich 2,5 war, sind wir aus Hamburg weggezogen in so eine Community mit einem Kampfkunstmeister / Magier. Das war eine sehr, ich sag mal, ein großes Kontrastprogramm. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, weil es eher wie ein Kloster war, mit Männern und Frauen getrennt. Also das ist aber eine ganze Geschichte für sich, sage ich mal, diese Erfahrung. Aber was ich sagen kann, das hat meinen weiteren Weg extrem geprägt. Also das heißt, mein erster Umzug war mit 2,5, wo man schon viel mitkriegt. Ich erinnere mich an den ersten Tag, wo wir da angekommen sind zum Beispiel. Erinnere ich mich genau an diesen Moment, wo wir da angekommen sind. Dann haben wir da 2,5 Jahre gelebt. Dann sind wir da wieder weggezogen. Dann sind wir in ein anderes Dorf gezogen. In Schleswig-Holstein war das. Von dem Dorf sind wir dann wieder umgezogen in ein anderes Dorf. Und da haben wir dann 10 Jahre gelebt in diesem Dorf. Und dann fing das an, dass meine Eltern wollten mich unbedingt auf der Waldorfschule geben, weil sie gesehen haben, ich bin sehr sensibel, ich bin sehr feinfühlig, sehr künstlerisch unterwegs. Und meine Mutter hat, sag ich mal, keine Kosten und Mühen gescheut, obwohl die wenig Geld hatten, mich jeden Tag eine Stunde zur Waldorfschule zu fahren mit dem Auto in Schleswig-Holstein. Damals Itzehoe, Rendsburg, wen was sagt. Und nach einem Jahr aber Waldorfschule, da sind ziemlich viel Scheiße im Lehrerkollegium passiert, hab ich dann wieder die Schule gewechselt. Also erste Klasse auf einer Waldorfschule, zweite Klasse auf einer anderen Waldorfschule und dann habe ich wieder die Schule gewechselt, weil da auch wieder Scheiße passiert ist auf der Waldorfschule. Das heißt, ich habe alleine schon in den ersten 4 Schuljahren 3-mal die Schule gewechselt, was natürlich Katastrophe war. Also für mein Ankommen, für mein Freunde finden und das hat mich stark verunsichert und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auf die 3. Schule gekommen bin, dann in der 3. Klasse, war ich Außenseiterin. Das hat so reingehauen, dieser Schulwechsel. Und da war dann aber meine beste Freundin, das hat mich sozusagen gerettet, in dieser normalen, Anführungsstrichen, staatlichen, normalen Schule. Da fiel es mir sehr schwer, darauf klarzukommen, weil Waldorfschule ist ein ganz anderes Universum als normale staatliche Schule, reguläre Schule. Genau, und danach dann aufs Gymnasium ganz sehr, sehr traditionell, sehr, sehr veraltete, dogmatische, kann man schon sagen, oder auch die Didaktik dort, war sehr, sehr fragwürdig, also wirklich noch so kurz vorm Rohrstock. Genau, also dann richtig strenges Gymnasium und dann sind wir umgezogen, da war ich 16, nach Göttingen, Niedersachsen, weil mein Vater da an der Uni gearbeitet hat als Professor und das war dann nochmal Neuanfang. Also mit 16 dann Teenageralter, auch Horror. Also dann bin ich da wieder eingeschult worden. Von null Anfang, ich kannte niemanden, also wirklich so und dann, also auch Teenager sind ja auch also bösartig teilweise, ja. Also mit Ausschließen, wer ist cooler als wer, Klickenbildung und so weiter und da wurde ich richtig gemobbt. Also es war dann richtig so fies, also richtig fies. Und
aber was ich interessant finde, ist, dass ja, wenn bei uns beiden so wirklich dieses permanente Umziehen, ich habe auch ohne Ende Kindergarten und Schulen gewechselt, ne? also einmal durchs Umziehen und dann, weil ich auch von Schulen geflogen bin.
Ja. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Wir erfahren hier noch Dinge voneinander im Podcast.
Aber ne, ich glaube, das ist ja interessant, dass das dann auch wirklich schon so wie angelegt wurde, ja, in unseren System rein, mhm, einfach programmiert wurde, ja.
Ja, total. Und deswegen bin ich mittlerweile auch so, dass ich sage, so, also auch, das kann man natürlich auch verkraften. Und ich kenne auch Beispiele, wo Leute sagen, ich habe mehrmals die Schule gewechselt, das hat mir nicht so viel ausgemacht und so weiter. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es für Kinder, für Menschen, und wir alle wollen uns ja zugehörig fühlen. Das ist ja ein tief verankertes Bedürfnis in uns, dazu zu gehören. Und wenn das ständig unterbrochen wird und Freunde finden, es dauert ja auch, Vertrauen aufbauen. Und wenn das so oft einfach schon in meinen ersten Schuljahren unterbrochen wurde, ach so, dann war ich auch noch auf einer Vorschule, war ich auch noch in einem anderen Dorf. Also es war wirklich, im Kindergarten war ich auch in einem anderen Dorf. Also es war wirklich so die ganze Zeit irgendwie so gewechselt. Und das, ja, also das wurde da angelegt. Und dann habe ich ja angefangen zu modeln, da war ich 13. Da haben wir auch noch auf dem Dorf in Dithmarschen, da bei Heide gewohnt, in Schleswig-Holstein. Richtig so Dithmarscher Land. Und dann bin ich ja nach Hamburg immer gefahren zu meiner Modelagentur. Und da ging dann auch ein Tor der Freiheit für mich auf, weil ich halt plötzlich angefangen habe, selbst Geld zu verdienen. Ich bin gereist, ich war immer in meinen Ferien, war ich halt in Hamburg. Dann hatte ich Jobs in München. Ich war auf dem Cover von der Bravo Girl, die wurde hier halt in München produziert. Weiß ich gar nicht, ob es sie noch gibt, die Bravo Girl. Die Mädchen, ne, so für diese Mädchenmagazine gemodelt und dann eben auch weitere Jobs gekriegt. Und dann bin ich echt viel in Deutschland, ich habe viel von Deutschland gesehen, bin viel mit dem Zug, mit dem Flugzeug durch die Gegend, also schon als Teenager halt einfach. Luxemburg, Schweiz, Österreich, so, also in diesem Bereich habe ich dann gemodelt, aber ich bin jetzt nicht international in dem Moment weg irgendwie. Und genau, aber das war dann schon ein Moment, wo ich dann auch so mehr von der Welt gesehen habe einfach, ne, und gedacht, oh wow, okay, krass, okay. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, das fand ich richtig geil. Und genau, und dann so die erste große Fernreise, so wie du das gemacht hast. Ich bin ja niemand, der so sagt, so ich bereue Dinge in meinem Leben, aber könnte ich eine Sache ändern, dann würde ich sagen, nach dem Abi, da habe ich mir unheimlich Stress gemacht und gesagt, boah, ich muss jetzt schnell anfangen, meine Musical-Ausbildung zu machen, weil sonst werde ich zu alt, ja. Dann würde ich sagen, Mädel, entspann dich mal. Ey, du bist so jung mit 19, hör mal auf, mach mal ein Jahr ein bisschen Chiller-Modus, ja. Reis mal um die Welt, mach mal Work and Travel. Das habe ich halt nicht gemacht, so wie du. Und so dieser, sag mal, Spaß- und Fun-Faktor, der kam viel zu kurz bei mir. Ich bin da sofort in die Disziplin rein, in die Selbstgeißelung, in den Drill rein, in meine Musical-Ausbildung. Und das würde ich nochmal ändern, ne? Weil wir waren nämlich vor dem Beginn meiner Musicalschule, waren wir nochmal mit der Family einen Monat in Indien. Da war ich zum ersten Mal in Indien mit 19, nämlich Himalaya tracken. Und das war für mich, und rückblickend hätte ich auf meine Seele gehört, wäre ich in Indien geblieben. Das war schon so ein Gefühl von, wow, hier gehöre ich irgendwie hin. Wow, also ich weiß auch noch, ich hatte spirituelle Erlebnisse da im Himalaya, wo wirklich meine Kopfkrone so, puch, so aufgeballert ist, irgendwie die Mönchsgesänge, die Mantren. Ich saß da irgendwie an den heiligen Flüssen und ich war nur so, wow. Also so einfach auf einer spirituellen Energieebene war das absolut krass.
Interessant, ne? Damals hat es dich dann schon hin connected, ne? Hat es schon einen Klick gemacht. Da kommen wir später nochmal drauf, ne? Aber da war schon mal ein Klickmoment.
Ich habe aber nicht drauf gehört, weil ich hatte ja den Plan. Also ich habe sozusagen nicht dieser Stimme vertraut, die da spirituell sofort, wow, sondern ich hatte ja den Plan, okay, Musicalschule, bam, jetzt geht hier, dieses Leben geht los und mein Traum geht los, ich hatte meinen Platz und so weiter. Und genau, aber da ging halt sozusagen, da ging schon ganz viel in diese Richtung auf irgendwie. Und dann natürlich später bei mir dann auch mit der Teilnahme an Germany's Next Topmodel, wo wir ja wirklich auch 3 Monate um die Welt gereist sind, also mit Australien und LA und New York und so weiter. Und das hat dann nochmal mehr, sag ich mal, auch global, international bei mir die Türen geöffnet.
Ja, und wir haben uns natürlich auch im Vorfeld so noch ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Begriff Heimat und auch mit der begrifflichen Abgrenzung zum Zuhause. Und da hatten wir hier schon vor dem Podcast aufnehmen eine kleine hitzige Diskussion. Nein, nicht ganz hitzig, aber schon, wo wir gemerkt haben, okay, da unsere Meinungen gehen da schon auch auseinander, weil für mich ist auf jeden Fall
sag doch mal, was ist für dich Heimat?
Genau, also Heimat ist natürlich schon auch da, wo man geboren ist, also hat auf jeden Fall was damit zu tun, wo man herkommt, Herkunft, ja. Aber ich glaube auch, dass andere Orte auch zur Heimat werden können, ne? Und zum Beispiel, ja, wenn man länger an einem Ort lebt und dort wirklich einfach auch in die Kultur eintaucht, wirklich Wurzeln schlägt, ja, Verwurzelung, Freundschaften schließt, Beziehungen zu seinem Umfeld aufbaut, ich glaube, dann wird ein Ort auch zu einem Stück Heimat. So wie Bali zum Beispiel auch immer mittlerweile ein Heimatort sein wird, weil ich da einfach so viel Zeit verbracht habe.
Ja.
Und nochmal, dann aber, wenn ich jetzt irgendwie drauf gucke, was ist zu Hause, dann ist es keiner der beiden Orte. Ja, dann ist weder Berlin ein Zuhause für mich, aber auch Bali nicht mehr. Aber beide sind ein Stück Heimat. Und das ist so witzig, weil ich habe zum Beispiel, ich saß letztens im Skilift und da saß so eine Frau, die hat ein WhatsApp aufgenommen und die hat so stark Berlinert und das hat bei mir so mein Herz aufgemacht, weil ich lebe jetzt in Österreich, endlich mal wieder so eine richtige Berliner Schnauze gehört habe. Und ich musste ihr das dann auch direkt sagen und dann bin ich auch wieder in meine Berliner Schnauze reingekommen. Mhm. Weil das kann ich nämlich richtig gut, wenn ich will, verstehst du?
Love it. Ich liebe den Berliner Akzent.
Ja, das ist auch wirklich
was. Ich kriege richtig gute Laune.
Das ist auch wirklich was, immer wenn ich einen Berliner Akzent höre und auch diese freche, rotzige Art, da fühle ich mich sofort zu Hause. Da
aber ich liebe auch Kölsch. Also Kölsch-Schässerlein kann ich richtig gut sprechen.
Nee, halte ich überhaupt nicht aus.
Doch, finde ich herrlich. Und die Kölner sind immer richtig gut drauf.
Gut, aber das ist auf jeden Fall was weißt du, so auch, wenn man so, kennst du ja, Gerüche, Sounds, Dialekte und so weiter, die verbinden einen halt wirklich mit diesen Orten, ne, die halt vielleicht Heimat sind. Und wenn ich zum Beispiel aber auch Gamelan, ne, das ist dieses balinesische Instrument, wie so ein Xylophon, ja, ich auch.
Ding, 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 ding,
ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Wenn ich das höre, dann dann geht auch da diese Tür auf, diese Tür zu diesem Gefühl von Heimat.
Ja. Ja? Ja, also ich würde da auf jeden Fall zustimmen, also dass Heimat wirklich eher was mit Herkunft zu tun hat, aber eben auch mit, ich sage jetzt mal, vielleicht Tradition, mit Kultur, die uns dann eben mit einem gewissen Heimatgefühl auch verbinden. Ne? Sowas wie zum Beispiel, das wird mir jetzt ja zum Beispiel bewusster, dadurch, dass ich in Portugal lebe, einfach auch, das finde ich generell, wenn man umzieht oder auswandert, dass du nochmal eine ganz neue Perspektive auf deine eigene Kultur und deine eigene Prägung bekommst. Ne? Jetzt zum Beispiel, wir hatten gerade die Diskussion darüber, wie feiert man eigentlich Weihnachten? Und mir ist dann, weil ich das nie richtig hinterfragt habe, und jetzt mit meinem Kind, mit unserem Sohn, feiern wir sozusagen weiter so, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Also wie ich es aus meiner, in Anführungsstrichen, Heimat kenne, ja. Aber es gibt jetzt einfach viele Familien, und dazu muss man sagen, dass natürlich auch viele Menschen nach Portugal auswandern, die eher so Freigeister sind, die das System hinterfragen und auch die eigene Kultur und die Herkunft hinterfragen. Weihnachten gar nicht feiern. Die sagen, es ist mir alles zu anstrengend. Ich fahre nicht mehr nach Deutschland. Ich mache hier einfach entspannt, ruhig mit meiner eigenen Familie hier. Wird kein Weihnachtsbaum aufgestellt. Also da wird sich wirklich auch bewusst dagegen entschieden. Und wir hatten jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal auch dieses Gespräch, Marcel und ich, wo wir gesagt haben, wie wollen wir eigentlich Weihnachten feiern? Wollen wir das so weitermachen mit Weihnachtsbaum und die Geschenke und der Weihnachtsmann kommt bei uns, ja, ne? Also hier in Bayern kommt das Christkind so. Also diese Traditionen, die einen ja auch mit dem Heimatgefühl verbinden. Und ich für mich kann darauf antworten, ich liebe Weihnachten, ja. Also ich liebe Christbaumschmuck und damit, also kannst du mir eine Freude machen, wenn du mir Weihnachtsbaumkugeln schenkst und ja, also so liebe ich und so dieses traditionelles Essen und irgendwie die immer das Gleiche, das hat ja was, so dieses immer das Gleiche zum Weihnachten, weiß man, was kommt für ein Essen auf den Tisch, was ist die Abfolge, manche gehen in die Kirche oder was auch immer. Und das hat ja was und das verbindet dich ja auch mit einem gewissen Heimatgefühl, so würde ich sagen. Oder wie du jetzt gesagt hast, ne, ein Akzent oder ein gewisser Duft. Ne, so zum Beispiel Räucherstäbchen ist sowas, auch dieser Räucherstäbchen-Duft auf Bali oder auch in Indien, wie es da riecht, das kann man ja nicht beschreiben, das siehst du auch auf keinem Foto, was die Energie ausmacht, ne, die Gamelans, die Musik, die balinesischen Tänze, die opulenten Tempel oder auch in Indien, ne, so die Tempel. So all das macht dann irgendwie, das macht dann ja ein Gefühl aus irgendwie. Und das finde ich spannend, weil zu Hause, also für mich kann auch sozusagen Bali, ich habe ja auch 3 Jahre da gelebt, es wird für mich, ich sage dann immer so, es ist für immer ein Herzensort oder da, wo meine Seele sich zu Hause fühlt. Und das Gleiche ist auch irgendwie in Indien so, nicht überall, also ich war ja auch, Indien ist ja riesengroß, deswegen kann ich auch nicht sagen, ich fühle mich überall in Indien irgendwie wohl. Aber so, meine Seele fühlt sich da zu Hause und das ist auf einer Energieebene, ne? Also es wird halt eben durch zum Beispiel, worüber wir auch letztes Mal gesprochen haben, durch diese spirituell aufgeladene Energie, durch dieses Feld, was kreiert wird, durch die Prayers, durch die Offerings, durch die Räucherstäbchen, durch dieses Anbeten vom Göttlichen, sag ich mal, fühlt meine Seele sich da zu Hause. Oder vielleicht könnte man auch sagen, sie fühlt sich beheimatet. Ich finde, das überschneidet sich ja auch, ne? Also, und das fand ich ganz spannend. Wir haben natürlich ChatGPT gefragt, wo ist die Differenzierung zwischen Heimat und Zuhause? Und was er gesagt hat, und das finde ich auch, ist, dass Zuhause häufig stärker mit dem gegenwärtigen Moment zu tun hat oder verbunden ist und beschreibt sozusagen einen Ort, wo wir uns aktuell in diesem Moment sicher und geborgen und angenommen fühlen. Also das ist sozusagen dein Zuhause. In diesem Moment ist ja dein Zuhause sozusagen Österreich. Jetzt in diesem Moment ist das dein Zuhause. Für mich ist Zuhause aber auch irgendwie, und zum Beispiel, oder meine Yogamatte kann mein Zuhause sein. Wenn ich meine Yogamatte ausrolle und meine Kerzen anzünde, mein Räucherstäbchen, dann ist das irgendwie mein Zuhause für den Moment. Oder wir sagen auch manchmal, ein Mensch ist mein Zuhause. Ne? Ich fühle mich hier angekommen. Ich fühle mich zu Hause bei diesen Menschen. Auch das sagen wir so. Ne? Dieser Mensch ist mein Zuhause. Und gleichzeitig kann es aber auch, ich glaube, ein Zuhause kann eine Heimat werden. Ne?
Ja, ich glaube, ja genau. Das
aber
auf jeden
du würdest
Fall.
Jetzt wahrscheinlich sagen, da wo du lebst, ist noch nicht deine Heimat. Ne?
Nee, und zu Hause kann ich zum Beispiel auch, das ist auch so, ich glaube von dieses Nomad Life, ist das halt ein Superskill. Ne? Also ich weiß, wie ich aus einer Tasche leben kann. Ich kann aus einem Rucksack, aus einer Reisetasche wirklich leben und das nehme ich in ein Zimmer rein und mach's mir da schön und dann wird es sofort zu meinem Zuhause. Mhm. Ich kann innerhalb der kürzesten Zeit mir ein Zuhause kreieren,
ja, das kann
so
auch.
Ne?
Mhm.
Das ist halt ein Skill, das
ja,
so
ja.
Ne? Das kann ja da, so, so
Zuhause
einfach,
kreieren, ja.
Zuhause kreieren so mhm. Und dann da einfach, das kann wechseln alle zwei Wochen.
Ja.
Ne? Aber trotz allem ist dieses Zimmer und meine Reisetasche immer mein Zuhause, was da drin
Richtig.
Ist.
Richtig. Und das finde ich nochmal so einen schönen Punkt, den du gerade sagst, weil das war zum Beispiel einer der Punkte, die ich irgendwann, wo es so Klick gemacht hat bei mir. Weil ihr wisst ja alle, die unsere Folgen über Portugal und die Auswanderung gehört haben, wie viel ich auch gestruggelt habe mit dem Ankommen in Portugal. Und dann kam irgendwann so der Moment, warte mal, du musst jetzt hier mal die Zügel in die Hand nehmen und es zu deinem Zuhause machen. Also sei es, ne, eine Statue aufzustellen bei uns auf dem Land, die Gebetsfahnen aufhängen, weiß ich nicht, ein Outdoor-Altar in der Natur kreieren. Irgendwas, wo ich sage, das sind für mich Gegenstände, das sind für mich, weiß ich nicht, Dekorationsmöglichkeiten, wo ich sage, wow, das ist jetzt zu Hause. Und jetzt seitdem der Dom da ist, ist so spannend. Ne? Seitdem der Dom da ist, er ist ja erst seit einem Jahr, seit April ist der ja 2024 erst da. Dieser, einige von euch haben das vielleicht gesehen, manche nicht, ein geodäsischer Dom, wo ich jetzt meine Retreats stattfinden lasse. Auch in diesem Jahr haben wir einen Retreat im Mai. Und wo wir letztes Jahr angefangen haben. Und seitdem der Dom da steht, ist energetisch sowas passiert in mir, dass ich wirklich nochmal anders angekommen bin. Weil es diesen heiligen Raum gibt, wo meine Statuen stehen. Wo meine Kerzen, meine Kristalle, meine Räucherstäbchen am Start sind. Meine schönen Bali-Pflanzen, mein Fensterblatt und, weißt du, so Palmen stehen und so. Und dass ich jetzt diesen Ort habe, das hat für mich so viel verändert. Und das finde ich so spannend, dass wir uns unser Zuhause kreieren können. Und das finde ich auch richtig empowering, die Message. Weil das heißt, du kannst dein Zuhause überall auch letztendlich kreieren, ne? In gewisser Weise.
Genau, weil dann, das ist auch, vielleicht, ne, nehme ich das schon zuvor. Aber es ist natürlich, was gehört auch dazu?
Mhm.
Ne, was gehört zu einer Heimat oder beziehungsweise auch einem Zuhause, ne? Also, was braucht es da für einen? Und natürlich ist da ein Wohnraum für mich super zentral. Wenn ich keinen schönen Wohnraum habe, dann gehe ich ein wie eine Pflanze,
ja,
die nicht gewässert
wird. Ja, das
war mir
am Anfang ja auch so in Portugal.
Also Wohnraum ist number one, aber wie wir auch gelernt haben, ist es natürlich auch ganz stark Community. Ja, also für mich ist so Space, der Raum muss schön sein, dann muss es Natur gegeben sein. Ich muss Zugang zu wirklich so gesunder Natur haben, sei es Berge, sei es Ozean, aber ich muss Access zur Natur haben. Und der dritte Punkt für mich ist ganz klar, ich muss auch Zugang zu Gleichgesinnten haben. Und das ist dann halt wirklich da, wo es sich für mich nochmal wirklich splittet, weil klar kann ich mir ein Zuhause basteln und klar kann ich mich irgendwo in die Natur reinpflanzen, aber gibt es da auch Menschen, mit denen ich mich connecte? Gibt es da eine Community für mich? Ne? Und da, die habe ich zum Beispiel jetzt, gut, ich bin auch erst 2 Monate, sowas braucht auch Zeit, das ist nämlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Aber das braucht, genau, die habe ich da jetzt noch nicht gefunden. So, ob es die gibt, das liegt, habe ich nicht in der Hand.
Ja. Also auf jeden Fall Zeit und Geduld. Wir sind ja jetzt fast 3 Jahre in Portugal und jetzt fängt es ja langsam an, dass ich Freundschaften da knüpfe, so, ne? Also so am, sag ich mal, nach 2,5 Jahren fängt das jetzt so an, dass ich sage, okay, jetzt habe ich echt ein paar Menschen, wo ich sage, das möchte ich vertiefen, da möchte ich weitergehen. Also diese Frage ist ja, was braucht es ganz pragmatisch eigentlich für eine Heimat oder ein Zuhause? Und für mich ist es auf jeden Fall auch dieser Aspekt von Komfort, den du gerade genannt hast, ne, von einem schönen Zimmer. So, und damit habe ich zum Beispiel am meisten gestruggelt, als ich von Deutschland nach Portugal ausgewandert bin, einfach dieser Lebensstandard der Häuser. Was man sich häufig hier ja gar nicht vorstellen kann, weil das ist ja das Normale. Wir sitzen hier in einer wunderschönen Altbauwohnung, ja, die Fenster schließen, die Heizungen laufen, der Fußboden ist schön, so, ne, und das ist nicht normal. Das ist nicht der normale Lebensstandard europaweit, so, und das wird dir erst bewusst, wenn du woanders hingehst und woanders wirklich lebst. Und das war für mich die härteste Konfrontation eigentlich tatsächlich. Und ich habe mir vorher nie über Fensterdichtungen Gedanken gemacht oder ob man eine Heizung hat oder nicht, ne? Und
ja, das, so Sachen, also, die man halt ganz so in,
für selbstverständlich.
Für selbstverständlich.
Ja, wir leben hier einfach in einer absoluten privilegierten Bubble. Und man sagt ja nicht umsonst immer German Quality, made in Germany. Ja, das wird dir im Ausland dann bewusst, was das eigentlich heißt, was wir für eine gute Qualität haben an eben tollen Materialien, ne? Also einfach auch die Handwerkskunst, muss ich wirklich sagen, die Ausbildungen. Wir arbeiten ja im Moment mit ziemlich vielen Tischlern zusammen bei uns auf dem Land. Nee, aber es ist ein kurzer Side-Step, weil man einfach weiß, ich weiß jetzt einfach viel mehr zu schätzen. Und wir haben zum Beispiel einen Tischler, der hat seine Ausbildung in Deutschland gemacht. Ne? Der ist Fliesenleger und Tischler, hat beide Ausbildungen gemacht und der ist einfach top, muss man einfach sagen, weil es hier einfach bessere Ausbildungen gibt. So. Und das sind so Sachen, die ich einfach jetzt nochmal, also jetzt im Ausland leben, so viel mehr zu schätzen weiß über Deutschland. So. Und ich weiß, also ne, dieser Komfort, den wir hier haben. Also
ja, und ich finde auch nochmal einen anderen Aspekt, auch dieses so in Deutschland leben, das war mir auch nicht so klar. Ne? Ich habe auch immer über Deutschland abgehatet. Ich wollte nur weg. Ich wollte immer weg aus Deutschland.
Warum eigentlich?
Weil es mir zu spießig ist, weil für mich, ne, hier, das ist einfach so. Ich glaube, das hängt auch damit zu tun, dass es mein Herkunftsland ist, vielleicht. Obwohl andere feiern das ja. Aber mir war es immer einfach zu spießig. Für mich hatten die Deutschen immer einen viel zu großen Stock im Arsch.
Man muss ja auch sagen, die Deutschen sind weniger emotional im Vergleich zu anderen Ländern, ne? So, die sind nicht so offen, herzlich häufig. So, da ist eher reserviert.
Ja, es hat irgendwie kulturell nicht so zu mir gepasst, zu dem, wie ich bin. Ich habe mich da.
Hast du dich nie als Deutsche gesehen, ne?
Ich fühle mich nicht so als Deutsche.
Nee, du siehst auch nicht so aus. Nee. Wir haben ja gerätselt, was du vielleicht sein könntest. Also eine Mischung aus Brasilianerin und was hat mir noch und Inneren.
Ja.
Inneren in den Augen, am allerwertesten, aber Brasilianerin, ja? Also da ist eigentlich hier ist eine heiße Mischung. Also ja, natürlich. Wir sind hier beim spirituellen Kaffeekränzchen. Und also für alle Single-Männer da draußen ist eine heiße Frau, die mir hier gegenüber sitzt. Ich habe die hier ja direkt vor Augen.
Was ich auch noch sagen wollte, ne? Also genau, ich habe so über Deutschland abgehatet, aber dann ein ganz großer Aspekt und das war mir auch nicht so klar, was wir hier auch total als selbstverständlich nehmen, ist der Aspekt von Sicherheit.
Ja, absolut.
Also hier kann man einfach, gut in manchen Gegenden natürlich auch nicht so, aber eigentlich fast überall in Deutschland kann man auf der Straße sich frei bewegen, ohne dass man überfallen wird, ohne dass man ins Haus eingebrochen wird, ohne dass man sexually assaulted wird. Ja. Und das ist halt, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf Bali blicke und mir einfach angucke, was da jetzt gerade schon wieder los ist. Ne? Wir hatten das Thema am Wochenende mit den ganzen Überfällen auf junge Frauen.
Erzähl mal kurz.
Ja, es ist einfach gerade, es ist da wieder eine Epidemie von sexuellen Übergriffen und auf junge Frauen nachts von Motorbike-Drivern und
also ganz kurz an alle die vielleicht demnächst nach Bali fliegen möchten, dein Tipp?
Ja, einfach auf jeden Fall immer mit nicht alleine auf irgendein Motorrad steigen, immer Leute sagen, dass man wohin man fährt, mit wem man fährt, Foto von dem Numberplate machen. Das ist schon total wichtig.
Und kein Rucksack auf dem Rücken, bitte.
Ja, und kein Telefon in der Hand auf dem Scooter. Also es sind so Sachen, ne? Und dann denke ich mir halt so, das ist halt auch nochmal ein Aspekt, das war mir gar nicht so klar, wie wichtig mir einfach, also wie sich mein System hier einfach auch ganz anders entspannt.
Ja, absolut.
Das ist die Sicherheit, aber zum anderen auch, ich kenne hier die Kultur.
Ja.
Ich kenne hier jede kulturelle Kodierung, ja, ne? Und ich muss nicht die ganze Zeit überlegen, wie meint er das jetzt, wie sagt er das jetzt, was bedeutet das, ja? Also was du in anderen Kulturen halt viel stärker hast, weil du natürlich überhaupt damit nicht aufgewachsen bist, ne? Und ne, was heißt denn, ich komme morgen Bissock im Body? Ja. Das heißt gar nichts.
Ja.
Das heißt, der kommt auch in zwei Wochen, ne? Und auch diese
zwei
Wochen. aber auch diese Zuverlässigkeit, diese Deutsche,
ja,
ne?
Das,
sowas weiß ich einfach mittlerweile nach diesem Hausbau in Bali total zu schätzen.
Total. Ja.
Und das ist dann irgendwie schon auch, wo man so rückblickend irgendwie, oder wo ich jetzt so drauf gucke und sage so, ach, wie schön auch Deutsch zu sein, weißt du?
Ja, Wahnsinn. Also es ist so privilegiert, in Deutschland geboren worden zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, die wir ja beide haben, immer wieder hierher zurückkehren zu können. Also ich bin auch noch hier gemeldet, ich zahle ja meine Steuern. So.
Krankenkasse, hallo?
Krankenkasse, Gesundheitssystem, hallo? Also ich habe einfach auch schon Szenen erlebt, ich weiß nicht, ob du auf Bali Szenen erlebt hast, aber ich habe einfach auch in Portugal einfach Sachen im Krankenhaus erlebt, die würde ich, glaube ich, hier nicht erleben. Also einfach vom Gesundheitssystem so, ne? Also Premium. Also ich war gestern wieder beim Frauenarzt, bei der Zahnärztin und ich war wirklich nur, ne, dann saß ich so auf dem Fahrrad, bin hier zurück in die Wohnung gefahren und dann dachte ich so, oh, Stadt ist einfach schon geil. Ich habe alle guten Ärzte direkt um die Ecke. 5 Minuten mit dem Fahrrad. Ist das herrlich, ne? Wo ich wirklich sagen muss, ist eine große, große Downside. Aber da würde jetzt Marcel wieder sagen, ja, du kannst nicht einsame Strände wollen und das Krankenhaus direkt nebenan, ja? Es ist einfach so. Und die beste gesundheitliche Versorgung haben, so.
Ja, und das ist halt auch der Punkt, ne? Also so, man muss halt immer Kompromisse eingehen mit einem Ort. Und das ist halt so, das lernt, also ich bin ja, ne, würde ich mal sagen, hier auf der naiveren Seite. Ich gehe in einen Ort rein und bin so, wow, ist das cool hier. Ich kann mir das total vorstellen, hier zu leben und sehe die ganzen Positiven und habe da nicht so einen kritischen Blick drauf. Und dann nach der Zeit merkst du aber an jedem Ort, an den du kommst, ja, was sind die Schattenseiten von dem Ort und was passt da nicht? Und dann muss man halt wirklich das auf die Waage stellen.
Ja,
da muss man halt
total
gucken, überwiegt das Positive hier an den
total
Ort? Fühle ich mich hier so wohl, dass ich mit diesen Schattenseiten umgehen kann?
Ja, genau. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen, den du vorhin gesagt hast, mit dem mit der Kodierung und wie sich dein Nervensystem entspannt. Ich möchte jetzt hier nochmal ganz aus Deutschland feiern, ja, weil jedes Mal, wenn ich wirklich aus dem Flieger steige, aus Portugal komme, entspannt sich was in mir so dermaßen, am Münchner Flughafen zu landen. Wie geil ist bitte der Flughafen? Hallo? Die Böden sind so sauber, die Dichtungen, die Rollwegen.
Wanda ist jetzt ein Dichtungsfreak.
Ich bin
ein
Dichtungsfreak. Nein, aber wirklich die Rollwegen, weißt du, wie smooth die rollen, wie Butter. Hast du schon mal so rasch, 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 so einen Portugalwagen, so einen Gepäckwagen geraschelt? Da bist du richtig abgenervt von. Und, also ich muss sagen, sowas weiß ich immer zu schätzen. Die Rollwegen funktionieren, ja. Es gibt leckeres Essen. In der Auslage beim Bäcker hast du 1000 mögliche Varianten, ne? Nicht nur irgendwie so ein trockenes Croissant oder so ein Pastel de Nata, was irgendwie so schon 3 Tage da liegt, sondern du hast wirklich so geile Brötchen mit Käse, Salat und Tomaten und so und richtig dunkles Brot, weißt du so. Es ist ein Schlaraffenland. Ich denke jetzt jedes Mal Schlaraffenland, wie wir hier leben. Dann gehe ich zum Rewe im Flughafen. Hallo, Kooperation Rewe. Nein, aber ich gehe zum Rewe im Flughafen und bin nur so, geil, Produkte, die Vielfalt rein in den Einkaufskorb, ne? Und dann bin ich auch immer geschockt, wie günstig es ist. Am Flughafen Rewe. Also nochmal ganz kurz, Leute, wenn wir denken, die Lebensmittel sind teuer in Deutschland, die sind am günstigsten im Vergleich europaweit. Sind die Lebensmittel am günstigsten in Deutschland. Und wir kriegen auch noch die beste Qualität. Da stimmt irgendwas nicht. Deswegen müssen eigentlich Lebensmittel teurer hier werden, ganz ehrlich. Weil wir in Portugal zahle für einen blöden Tee. Einen Tee im Biomarkt. Ja, ein Bio-Tee zahle ich 4,50 €. Zahle ich hier 2,50 €. Das Doppelte zahle ich teilweise in Portugal für Lebensmittel. Nein, aber das ist sowas, wo ich sage, halt einfach, da möchte ich Deutschland für feiern, was ich richtig, richtig geil finde. Okay, jetzt aber mal abgesehen von den günstigen Lebensmitteln und der hohen Qualität der Produkte hier in Deutschland, waren wir ja bei der Frage eigentlich, ne, was macht jetzt Heimat aus, was macht ein Zuhausegefühl aus? Und da hast du ja schon total wichtige Punkte genannt, worauf wir uns ja auch eigentlich einigen, da sind wir sozusagen ja auch total einer Meinung, ne? Zu sagen, irgendwie Komfort, ne, ein schönes Zimmer, was man zum Zuhause machen kann, Sicherheit und eine gewisse Community. Also das heißt einfach Menschen, die wirklich mit einem viben, die ähnlich ticken, die ja dann auch einen Ort zum Zuhause machen. Es gibt ja auch diesen Satz, the people make your home oder sowas, ne? Also so einfach Menschen machen dann auch den Ort zu einem Zuhause. Und aber natürlich zum Beispiel auch, dass es genug Aktivitäten vor Ort gibt, die man gerne macht, so, ne? Also wo man einfach sagt, so, hey, hier kann ich irgendwie auch meinen Hobbys nachgehen, hier kann ich irgendwie auch meine Freizeit so gestalten, dass es mir Spaß macht, dass es meinem Lifestyle irgendwie trifft, jetzt zum Beispiel wie bei uns in der Gegend, wo einfach super viele Surfer leben, die einfach sagen, ey, ich muss irgendwo leben, wo ich surfen kann. Das ist so für die Prio 1, ne? Ich habe ja auch schon dieses Gespräch mit ganz vielen Leuten geführt, die einfach sagen, ich muss an einem Ort leben, wo ich surfen kann. Sonst würde ich da nicht leben. Das ist für mich ja nicht so. Ich gehe ja leider nicht surfen. Das Wasser ist einfach zu kalt im Atlantik. Genau. Und das finde ich, muss halt jeder für sich selber rausfinden. Ne? Was sind diese Punkte, die für einen selber so wichtig sind, weil jemand anders würde wahrscheinlich sagen, so der Punkt, sage ich jetzt mal, von ich muss alles irgendwie lesen können. Ich muss jedes Straßenschild lesen können, sonst fühle ich mich nicht sicher. Also dieser Punkt auch von Sicherheit im Sinne von nicht nur von krimineller Sicherheit, also der Abwesenheit von Kriminalität, Sicherheit, sondern auch Sicherheit im Sinne von, hier sind meine Freunde, hier sind meine Familie. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich würde niemals wegziehen, wo meine Freunde und meine Familie leben. Da würde ich niemals wegziehen. Vor allem dann, wenn man noch Familie gründet. Da sagen ja manche, bist du dann verrückt geworden? Ich ziehe gerade hin zu meiner Mutter. Ja, also das bedeutet ja auch für jeden was anderes. Also zu sagen, was ist wichtig sozusagen.
Zum Beispiel aber auch dieser Punkt, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die lebt in Wien und die war so, ich lieb's hier bei euch auf dem Land, ich kann das total genießen, aber ich krieg nach 2 Wochen die Krise
ja.
Und ich muss zurück in die Stadt.
Absolut.
Ich brauche die Kultur, ich brauche den Input, ich möchte die Leute dort sehen, ich möchte Gespräche führen, die ich führen will, ja, mit intellektuelle Gespräche, ne, und das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also so, ne, für viele Leute so, ist der Ort und was sie brauchen halt total unterschiedlich, ne?
Ja, und ich glaube, es hat natürlich auch noch was damit zu tun, erstmal in welcher Lebensphase bist du, aber auch natürlich mit, bist du in einer Partnerschaft oder bist du Single? Weil ganz ehrlich, wäre ich Single, würde ich auf jeden Fall in der Stadt leben. Auf jeden Fall. Oder zumindest am Stadtrand. Einfach, weil mir das so wichtig ist, auch andere Menschen um mich rum zu haben, Cafés, Kultur. Und dadurch, dass ich aber in einer Partnerschaft bin und wir auch durch das Kind einfach andere Prioritäten haben und dadurch, ne, und viele ziehen ja aufs Land, wenn sie Eltern werden, wenn sie Kinder kriegen, dann ziehen die Leute ja, das ist ja, sag mal, dieser klassische Schritt, man geht jetzt aufs Land oder wenn man älter wird, man setzt sich jetzt zur Ruhe auf dem Land, so, ne. Und das macht man natürlich auch für die Kinder, wenn man möchte, dass sie in der Natur groß werden, dass Kinder naturnah leben, so, ne. Das war für uns ja auch, also für mich persönlich war das auch einer der Hauptgründe, wo ich gesagt habe, wie möchte ich, dass Brudi aufwächst, so. Und für mich war einfach, und Starnberger See, wo wir vorher gelebt haben, war ja auch Natur, aber natürlich ein Umfeld von, ich sag jetzt mal, einer Elite-Bubble. Und wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht, dass Bodhi in dieser Elite-Bubble aufwächst, wo jeder einfach, ne, die Rolex am Handgelenk hat und die Louis Vuitton-Handtasche und irgendwie ein Porsche SUV fährt, so. Und ich möchte nicht, dass das seine Normalität wird, so. Und ich habe einfach andere Werte. Ich möchte, und mir ist es wichtig, dass er in der Natur aufwächst. Mir ist das mehr wichtig und ich glaube, das ist auch nochmal eine Frage, ist man in einer Partnerschaft, hat man Kinder und, aber ich habe ja auch Freunde, ne, so wie Paula zum Beispiel, die leben als Familie in der Stadt, in Friedrichshain so und sind super happy damit, was wiederum auch mit ihrem Beruf zu tun hat, ne, mit beiden, die arbeiten beide in der Stadt. Paula ist Musical-Darstellerin, Künstlerin, die braucht es auch, die sagt, wo soll ich denn, wie soll ich auf dem Land da irgendwie meine Performances, meine Events, so meine Vorstellungen machen, das heißt, die muss in Anführungsstrichen auch von ihrem Job her schon in der Stadt leben, so, ne, und die haben sich da aber total eingetunt, die haben ihre Community, die Kita ist in Laufnähe, so, ne? Also die haben es da auch richtig gut, da wo sie leben, im Friedrichshain-Kiez, so. Und ich glaube, man kann natürlich überall glücklich werden, so, ne? Und
ja, es hat immer eine Bedürfnisfrage.
Genau, es ist eine Bedürfnisfrage und auch, glaube ich, eine Wertefrage. Wie möchte man, dass das eigene Kind auch aufwächst? Was, also, ne? Ich guck mir ja auch diese verschiedenen Lebensmodelle an, ne? So zum Beispiel, ich habe ja Paula und auch schon oft besucht und denke immer so, ach Mensch, wie cool. Und die können zu Fuß halt laufen überall hin, was ich einfach nicht kann in Portugal. Ich muss immer ins Auto steigen, auf dem Land. Ich meine, nicht nur in Portugal, du musst immer auf dem Land, musst du immer ins Auto steigen, was einfach nervt. Ich möchte nicht immer ins Auto steigen, ne? Und deswegen bewege ich mich ja auch so wenig, so, weil ich einfach immer im Auto rumfahre.
Ja, und ich meine, diese Kompromisse schließen, das ist halt echt nochmal ein wichtiger Punkt, weil mir ist das ja, für mich ist ja Natur wirklich so, wie ich schon gesagt habe, einer der wichtigsten Punkte. Aber ich bin halt auch ein Stadtkind und bin total kulturell interessiert und möchte in Workshops gehen, möchte in Tanzveranstaltungen gehen,
ich
möchte
auch,
Galerien gehen, möchte Kunst gucken, möchte auch andere Leute treffen als jetzt diese Landeier, sorry to say, aber es gibt halt in der Stadt eine viel höhere Dichte an spannenden Menschen, mit denen man andere Gespräche führen kann als jetzt,
aus dem bayerischen Land. Aber es ist, und das ist ja auch dann zum Beispiel, das Spannende finde ich auch, warum man dann ja vielleicht auch eher, oder wir jetzt zum Beispiel auch, wir leben ja auf dem Land in Portugal, aber es fühlt sich nicht an wie Land, weil ganz andere Menschen da leben. Da lebt ja eine internationale Community. Also die Menschen sind jetzt nicht mal so, sag ich mal, so konservativ ländlich, die da leben, sondern eher Freigeister und so weiter. Was wiederum auch seine Herausforderung hat. Aber trotzdem, und deswegen gibt es ja häufig ländliche Communities oder auch in Brasilien oder so gibt es ja auch ländliche Communities,
aber ich glaub,
die aber nicht ländlich sind.
Aber ich glaube, ja, 100% gibt es überall. Aber ich glaube, diese Kompromisse, ja, darum geht's ja, die muss man halt immer schließen. Und das ist halt, was ich vorhin auch gesagt habe, dieser Punkt, du kommst an einen Ort, erstmal ist alles toll, ne, wie du ja auch nach Portugal gekommen bist und erstmal, ne, in der ersten Zeit war alles super. Und dann lernst du halt mehr und mehr dieses Land kennen und lernst halt auch kennen, was du dort nicht hast. Und dann musst du halt damit umgehen, mit diesem Kompromiss umgehen können, ja. Und ich bin ja dann jemand, ne, das gefällt mir jetzt gar nicht.
Aber ich bin genauso, Schatz. Wir haben doch, Anniki und ich sind aus dem Nähkästchen geplaudert, haben ja jetzt schon wieder gestern gesagt, ich glaube, ich muss zurück in die Stadt. Ne? Also doch, also mein Gedankengang war eben, als ich vom Arzt gerade gekommen bin, ich glaube, ich muss zurück in die Stadt. Und
dann bin ich ja vom Shoppingtrip zurückgekommen.
Ich weiß, und du so, ich glaube, ich muss wieder in die Stadt. Und und das war echt wieder lustig. Und und eben, ich habe gerade dieses Thema, dass ich einfach, ich möchte irgendwie noch mehr so, mich mehr bewegen, Sport machen und dann merke ich halt einfach, ich muss halt 40 Minuten mich ins Auto setzen, wenn ich mal tanzen gehen möchte. Und das könnte ich halt hier eher machen. Und dann denke ich gleich wieder, geil, hier kann ich.
Das ist halt der Punkt.
Der Tanzverein ist um die Ecke.
Aber darüber möchte ich gerade nochmal reden. Also halt auch dieses, also so, flieht man dann? Weil ich hatte immer die Tendenz an einem Ort zu sein und dann so, ach nee, also hier passt ja nicht alles. Es muss ja einen Ort geben, wo alles passt. Mhm. Dann gucke ich nochmal weiter, ne? Und das ist so witzig, weil ich war echt original dort in den Alpen, wo ich ja hin wollte. Ja. Ich wusste, das ist ein Kaff, aber ich war so, ich möchte in den Bergen sein, so. Und da fallen mir natürlich auch schon direkt wieder Sachen auf, die nicht passen. Mhm. Und ich habe sofort wieder so einen Fluchtinstinkt, so, ne? Und es ist halt die Frage, gibt es diesen Ort, wo alles passt? Gibt es den vielleicht oder bin ich dann halt wirklich ewig in diesen Nomaden-Life gefangen, womit ich mich wahnsinnig mache, womit ich meine Freunde wahnsinnig mache, womit ich meine Therapeutin wahnsinnig mache.
Ist aber auch sehr unterhaltsam.
Und meine Familie. Ja. Ist super unterhaltsam und super anstrengend für alle.
Für alle, ja. Aber das ist ja diese Frage, gibt es den perfekten Ort zum Leben, wo all meine Bedürfnisse befriedigt sind? Ne? Also zum Beispiel jetzt, es ist immer so spannend, weil ich habe ja auch so ganz stark dieses The grass is greener on the other side.
Genau.
Und das haben wir ja beide, ne? Haben ja viele Menschen. Also dass man immer denkt, also woanders, da hat man jetzt alles. So, ne? Zum Beispiel, ich habe mal eine kurze Anekdote. Es gibt eine Community, eine Export-Community nördlich von Lissabon, in der Gegend von Sintra und so. Und wo ich denke, so im Nachhinein, scheiße, wir hätten da eigentlich hinziehen müssen, da ist ja die Stadt gleich, wie geil ist das denn? Meine Assistentin Janina wohnt ja da oben. Und dann denke ich immer, wie geil ist das denn? Die kann eine halbe Stunde nach Lissabon reinfahren. Ich brauche von uns aus 3 Stunden nach Lissabon. Mache ich halt nicht mal so eben. Ne? Habe ich jetzt letztes Jahr immerhin schon 2-mal gemacht, aber will ich auch öfter wieder machen. Aber einfach so diese Stadtnähe, finde ich halt schon einfach toll. Und dann, wo ich halt denke, so, fuck, wir hätten vielleicht da, ne? Aber dann hast du wieder keine einsamen Strände, dann ist da wieder mehr Tourismus, dann so und so weiter. Dann hast du da wieder Downsides. Aber gut, ne? Und das ist dann, ich finde, solange einen das jetzt nicht zermürbt. Und ich finde, und das haben Marcel und ich auch gesagt, man muss mindestens 3 Jahre an einem Ort wirklich sein, um sagen zu können, wenn mich jetzt jemand fragt, ne, jetzt im Februar sind es 3 Jahre, wie ist es in Portugal zu leben? Dann kann ich das ziemlich gut beantworten. Mit den Lichtseiten, mit den Schattenseiten. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht. Und ich glaube, man vorher ein Fazit zu treffen, ne, wie man das ja häufig sieht in diesen Auswanderungssendungen, wo die dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr schon wieder gehen, dann denke ich so, ey, ihr habt das noch gar nicht versucht. So, ne? Geh doch mal durch die harten Phasen und durch die Kompromisse und schau es dir wirklich mal an. Und dann muss man eben gucken, passt das alles zu mir und bin ich bereit, diese Kompromisse langfristig zu gehen? Und ich glaube, das verändert sich auch, ne? Weil zum Beispiel diese Frage des Gesundheitssystems im Alter, und jetzt merke ich es ja schon auch mit Kind, eine Stunde ins Krankenhaus zu fahren mit einem Kleinkind oder wenn irgendwas ist, das ist richtig ungeil. Das ist richtig scheiße. Und da muss man sich dann halt fragen, im Alter will ich das, ne?
Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Punkt, aber ich finde halt auch zum Beispiel jetzt, auch mal Sachen auszuhalten, weil das ist ja auch so ein bisschen, also was ich vorhin gesagt habe, so diese Nomad-Life-Attitude, ja. Ach, passt mir nicht, ich zieh weiter, ja. Oder ich finde hier nicht alles, was ich brauche, ich zieh weiter, ne. Also dieses Mimosenhafte auch ein bisschen, ja, muss ich sagen, ne, auch selbstkritisch mir gegenüber zugeben, das habe ich total, so, ne. Und einfach auch mal zu sagen, so, wie ist es denn, wenn du da einfach mal bleibst und wirklich da durchgehst, durch die Langeweile, was machen sich denn vielleicht auf der anderen Seite für Türen auf, ne? Nicht immer dieser Dopamin-Junkie, der von einem Adventure und von einem Ort und von einer Neuigkeit in die andere irgendwie reinspringt. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal Stichwort Nomad Life, wenn man sich das anguckt, das wird ja auch so glorifiziert, aber das sind auch ganz viel Escapism ist dahinter.
Natürlich, auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch extrem viel Projektion, ne? Also ich kann halt einfach für meinen Teil sagen, ich weiß noch, dass ich schon als Teenager, wenn ich immer die amerikanischen Highschool-Filme geguckt habe, dachte ich immer so, Amerika, wie toll. Also die Spinte, allein die Spinte und die Uniform. Also toll, toll, toll. Ja, also null reflektiert ja auch dahinter, was, okay, ist das wirklich so toll, in Amerika auf die Highschool zu gehen? Weißt du, so, und ich glaube, das ist bei vielen Dingen ja im Leben so, dass wir denken, es ist großartig, dies und jenes zu sein oder zu machen oder da zu leben, ne? Und Instagram feuert das ja auch nochmal an, also diese Projektionsfläche irgendwo, the grass is greener und das ist nochmal toller. Und ich muss schon sagen, dass ich auch nach Portugal gekommen bin, einfach auch mit einer Projektion, ne? Also.
Aber ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Das finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dieses Nomad Life und Instagram, das ist ja wirklich total eng verbunden, ne? Die halten ja Händchen. So, und wenn ich mir dann zum Beispiel diese Fotos angucke, die Leute auf Bali schießen, diese Nomad-Life-People auf ihren Blogs, ich lache mich tot, weil so sieht's da überhaupt nicht aus. Die gehen halt alle an diese Strände und wir kennen ja auch diese Reels, ne, wo du halt irgendwie dieses Instagram-Bild siehst und dann schwingt mal einer die Kamera auf die andere Seite und dann siehst du halt eine Schlange den ganzen Müll oder eine Schlange von 500 Leuten, die da warten, ihren perfekten Instagrammable Nomad-Life-Moment zu schießen. Und das wird natürlich angeheizt durch diese faken Bilder, die da von diesen Menschen publiziert werden. Dieses Leben, was die da abbilden, das fühlen die gar nicht.
Ja, ja, absolut. Wie lange willst du denn jetzt da in Österreich eigentlich bleiben? Und die Langeweile aushalten? Nee,
genau. Das ist eher, wie lange halte ich es aus? Das ist die Frage. Ich habe mir ja jetzt wirklich, entschieden, dort, das ist jetzt mein Ashram dort.
Ja.
Ashram Life, weil es da halt nichts gibt, außer Berge und ich. Mhm. Und da einfach mal wirklich da durchzugehen, was ich gerade gesagt habe. Das einfach mal auszusitzen und auszuhalten, diese Langeweile auszusitzen und mal gucken, was auf der anderen Seite herauskommt. Und auch diese Frustration vielleicht auch mal auszuhalten, mit mehr ich weil ich halt, ich krieg wirklich ich werde klaustrophobisch an solchen Orten dann. Ja. Ich fühle mich dann eingeengt, weil ich habe ja so ein Freiheitsbedürfnis. Mhm. Und da einfach mal durchzuatmen und nicht immer gleich wieder wegzurennen, weil das habe ich schon gemerkt, das tut mir halt auch nicht gut. Das hat halt, klar, es ist der Traum von total vielen. Ja, wir saßen ja jetzt auch am Tisch mit Leuten am Wochenende, die vielleicht durch ihre Lebensumstände, aka Familie, halt ein viel verwurzelteres Leben führen und die natürlich von so einem Leben vielleicht auch in einer gewissen Weise träumen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ne, das ist halt auch eine Projektionsfläche. Ich bin auch eine Projektionsfläche für viele und mich hat das auch an ganz vielen Momenten schon total unglücklich gemacht, dieses nicht verwurzelt sein in der Welt, ne, meinen Ort nicht zu finden. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz starke Sehnsucht, die ich auch habe, mal irgendwo anzukommen, weil ich müde bin. Ich bin ohne Ende müde, immer wieder mich aufzumachen, immer wieder mich auf einen Ort einzulassen, immer wieder auf mich mit Menschen einzulassen, immer wieder von vorne anzufangen. Mhm. Das ist so anstrengend. Und ich meine, früher bin ich halt noch durch die Welt gestolpert und war halt viel jünger und viel offener und naiver und auch wissbegieriger vielleicht und wollte das alles wissen. Mittlerweile interessiert mich das auch alles gar nicht mehr so, ne? Oder ist mein Bullshit-Radar auch viel, viel größer, wo ich halt, ne, viel schneller irgendwie verstehe, ey, du passt in mein Leben und du passt nicht rein und viel mehr die Leute aussiebe und nicht mehr alle in mein Leben einfach so eintreten lasse, sondern schon von vornherein viel kritischer bin und die Tür gar nicht erst aufmache emotional, ja? Das macht es natürlich auch wirklich dann nochmal viel schwieriger, einfach wirklich sich auch emotional zu verwurzeln.
Ja, also ich glaube halt, was du auch sagst, das ist ja eine ganz starke Sehnsucht, und die kommt ja aber auch aus einem Leiden heraus. Also die kommt ja auch aus dem Gefühl, ne, was ich vorhin auch geschildert habe, von mich nicht zugehörig zu fühlen. Bei mir ist es so, ich musste an diesen Satz von Brené Brown denken, die ja viel über über Verletzlichkeit, über Zugehörigkeit spricht, also Belonging. Und sie nennt ja diese Menschen, sie hat ja da so Studien gemacht, so the wholehearted people, so Menschen, die einfach zufrieden sind und glücklich sind, so mit dem Leben. Und sie hat dann rauskristallisiert, was sind das für Punkte? Und das sind halt dieses Gefühl auch von Zugehörigkeit, ne? Und das nicht zu hinterfragen. Und sie hat diesen einen Satz, und der schwingt auch so mit mir, der macht mich auch emotional, dieser Satz. Don't look in the world for reasons of not belonging, because you will find them. Ja, also guck nicht in der Welt für Gründe, warum du nicht dazugehörst, weil du wirst sie finden. Und ich glaube, das ist sowas in mir, einfach auch durch meine Schulzeit, durch das oft dieses häufige Umziehen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich gehöre irgendwie dazu, ich bin Außenseiterin, ne, auch auf einer Seelenebene irgendwie. Und dann, glaube ich, geht das so, wenn man da nicht aufpasst, geht das dann immer so weiter, glaube ich, ne, dass man immer irgendwie Gründe auch findet. Ja, also ich kann jetzt eben, ne, in Portugal ja auch wieder ganz viele Gründe finden, warum ich jetzt hier wieder nicht dazugehöre. So, warum es jetzt hier schon wieder nicht passt. Ja. Und ich glaube, da muss man echt aufpassen, weil man sonst eben immer weiterzieht und immer irgendwas, man wird immer irgendwas finden, ja. Und gleichzeitig, und das finde ich auch das Komplexe daran, das ist sozusagen der eigene Anteil. Und dann gibt es einen Anteil, wo man sagt, werden wirklich meine Bedürfnisse als Persönlichkeit hier genug befriedigt, ne? Wo ich, und diese Frage, die, und wir haben, Marcel und ich haben ja nicht gesagt, wir werden ja für immer leben, weil ich halte, wir halten uns das auch offen, weil ich halt auch sage, als Persönlichkeit, wenn man sich fragt, eher Stadt- oder Landmensch, würde ich sagen, naja, also beides irgendwie, aber schon auch diese, zum Beispiel, ne, ich würde super gerne öfter zum Tanzen gehen, zum Bellydance würde ich gerne gehen und so weiter, alles, was ich in der Stadt machen kann.
Aber Wanda, wenn du mich das schon fragst, ja, ne, was wären denn sozusagen, wenn jetzt Portugal nicht klappen sollte,
ja,
was wären denn dann die Orte für dich, wo du
die
sagst, so, was wären die Optionen?
Ich habe keine fucking Ahnung. Also, naja, man muss ja dann auch, also Marcel und ich haben ja wirklich, wir sind das jetzt sehr strategisch angegangen mit einer Excel-Tabelle, wie du weißt. Also Marcel vor allem, ja. Wo wir ja wirklich auch demografische Daten verglichen haben. Also das heißt auch Niederschlag, aber auch im Sinne der Erderwärmung, wo man halt sagen muss, im Mittelmeerraum zu leben, wird nicht so gut. Geografische Daten meine ich. Mittelmeerraum zu leben wird in den nächsten Jahren nicht so gut. Einfach, ne? Also das, es gibt da ja sozusagen auch Prognosen, die man sich angucken kann, wo man sagen kann, wird ziemlich ungemütlich werden. Das haben wir uns angeguckt. Wir haben uns aber, also zum Beispiel auch auf einer Insel zu leben in Griechenland, weißt du, wie heiß es ist, ne?
Trockenheit.
Trocken, Santorini, Wassermangel, letztes Jahr überflutet von auch Massentourismus, so, wo man sich halt fragen will, will ich da leben, so, ne?
Aber das finde ich auch echt eine gute Art und Weise, in einen Ort auch ranzugehen, das vorher wirklich mal abzuscannen.
Ist halt sehr pragmatisch.
Ist sehr pragmatisch. Aber auch echt ein ganz guter und ein wichtiger Weg auch, um halt nicht, ich sag mal, in Anführungsstrichen auf die Schnauze zu fallen.
Ja, rosa-rot da. Ja, ja. Na gut, aber auf der anderen Seite denke ich auch manchmal, also ja, das ist eine Herangehensweise und gleichzeitig wissen wir ja nicht, was in der Zukunft ist. Wir wissen nicht, aber wir wissen, ja, ist natürlich, aber wir wissen auch nicht, ne, also zum Beispiel Bali da unten mit den Erdplatten hat eine wahnsinnig hohe, als Vulkaninsel eine wahnsinnig hohe Wahrscheinlichkeit für Erdbeben, die wir ja beide auch schon da erlebt haben, so, ne, Vulkanausbrüche und so weiter. Muss man sich halt auch fragen. Für mich war das damals ein Punkt, wo ich gesagt habe, das schenkt mir jetzt nicht meine Sicherheit, so die ich mir wünsche. Ne?
Aber was ich ganz interessant finde, nochmal zurück zu diesem Pragmatismus versus Feeling.
Ja.
Weil für mich ist das ja immer so, ich gehe an einen Ort und dann spüre ich das irgendwie.
Aber das ist
ne?
doch gut. Ja, weißt du, da denke ich irgendwie auch, das ist doch auch gut, weil wer weiß, wie lange wir leben.
Aber ich muss es
Soll ich dann lieber an einem Ort leben, der pragmatisch zu mir passt, aber wo ich es gar nicht fühle? Also das ist halt so die Frage, ne?
Ja.
Also, oder soll ich für die Zeit, die ich jetzt hier bin und ich weiß nicht, wie lange ich lebe, es kann auch ein scheiß Komet diesen Planeten treffen und dann bin ich halt morgen weg und dann habe ich an einem Ort gelebt, der pragmatisch ja super zu mir passt, aber energetisch fühle ich es null.
Ja, also ich glaube, dieses energetische Erfühlen, weil das war ja auch so, das haben wir in der Bali-Folge auch schon irgendwie besprochen, ne, dass man hingekommen ist und irgendwas hat Klick gemacht. Und es gab ein paar Orte auf der Welt, die das
für mich... Short-Term-Crush.
Ja, naja, Medium-Long-Relationship.
Medium-Long-Relationship, also schon 3 Jahre.
Ja, 4 bei mir, immerhin. Ja, ja. Kann ich über Beziehungen nicht sagen. Ja. nee, aber, ne, also es war ein Ort, wo ich sofort gespürt habe, Klick, ja. Und es gab andere Orte auf der Welt, wie jetzt zum Beispiel Kalifornien hat bei mir auch, das war in meinen Anfang 20er, hat total Klick gemacht. Mhm. Ich war da, hab da so viel Zeit verbracht und es ist auch immer noch ein Ort, mit dem ich liebäugel und ne, und immer wieder hingucke. Aber da ist mein Pragmatismus sagt auch so, schau dir mal an, was da los ist, ne, irgendwie mit Buschfeuern. Ich hätte gerne in Ohio gelebt. Das stand auch, weißt du, schon ein paar Mal in Flammen. Trump Administration, nein, vielen Dank, auf gar keinen Fall. Ja. Ne, da muss man auch pragmatisch sein. Ich glaube, das ist ein Mix. Das
ist ein Mix.
Und auf jeden Fall. Und jetzt wird zum Beispiel auch noch Orte, mit denen ich ja jetzt noch liebäugle, ne, oder beziehungsweise auch schon geliebäugelt habe, war ja auch immer Brasilien, so, ne. Und, ne, da ist aber wieder Safety auch ein pragmatischer Issue, den man sich angucken muss. Also es gibt Orte, die klicken emotional, aber ich glaube, es ist nicht dumm, die dann auch nochmal von einer pragmatischen Perspektive zu beleuchten. Vielleicht ist es so ein Mix, den man da fahren muss.
Ja, es ist ein Mix. Also es ist auf jeden Fall ein Mix, ne. Für uns war ja auch der Sicherheitsaspekt war wichtig, als Familie natürlich, in Portugal. Für mich war, oder für uns war auch total wichtig, auch der politische Aspekt. Wo Portugal ja einfach auch, da läuft, sag ich mal, auch so viel in so Richtung Korruption, aber es läuft, die sind wahnsinnig tolerant. Also die Kultur ist unglaublich tolerant. Das hat ja ganz viel auch mit dieser Seefahrerkultur zu tun, die ja so offen nach Amerika, die sind das gewohnt, dass eigentlich hunderte von Jahren immer Menschen aus Afrika rüberkommen, ne, aus Amerika rüberkommen. Also da ist einfach auch so viel Multikulturelles und die sind auch super offen, Homosexuellen gegenüber. Also da gibt es eben auch Schwulenbars und so weiter, was du nicht über Italien sagen kannst, was du nicht über Griechenland sagen kannst. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch Ausnahmen in Communities und so, aber was ich gehört habe, hast du da viel auch mit, ist es nicht okay, als schwules Paar auf der Straße Händchen halten zu laufen, auf Sardinien zum Beispiel. Ne? Sardinien ist eine wunderschöne Insel, die wir damals auch auf unserer Liste drauf hatten, aber wo halt wirklich es wirklich homophob auch ist, super konservativ. Was ich zum Beispiel einfach, ich möchte nicht in einem Land leben, wo ich das Gefühl habe, man darf nicht frei die eigene Sexualität leben. Das ist mir extrem wichtig.
Ja, voll. Also an die Excel-Liste kann ich mich aber auch ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Stichwort Pragmatismus. Und was waren denn, das würde mich jetzt mal interessieren, was waren denn dann noch so Orte, die sozusagen zur Auswahl waren? Also Griechenland weiß ich noch.
Ja, Kreta und Sardinien waren das dann eigentlich. Ah. Was aber eher von mir aus kam, weil Marcel auf gar keinen Fall auf einer Insel leben. So, ne? Und dann bei Marcel wäre es eher sowas auch wie Schweden tatsächlich, was mir aber zu kalt ist. Das ist super viel dunkel, aber ich glaube, es ist von der Lebensqualität her toll. Da wird ja auch ganz viel gemacht, so auch in Richtung Frauengleichberechtigung, Nachhaltigkeit,
Schulsystem.
Und, genau, Schulsystem. Aber dann eben auch Kanada.
Ja,
Kanada, das wäre wahrscheinlich was. Aber da kommt man eben wieder auf die Frage der Familie, was bei uns eben noch ein großer Wert oder auch Aspekt ist, jetzt wo wir halt auch ein Kind haben, ist einfach die Nähe der Großeltern. Deswegen haben wir halt gesagt, es muss Europa sein, wo man immer noch, ne, von Portugal 3,5 Stunden nach Deutschland fliegen kann. Meine Eltern leben beide noch, Marcels Mutter lebt noch, sein Vater lebt noch, so, wo man sagt, so, man möchte, dass das Kind, also das haben wir einfach entschieden, wir möchten, dass also unser Kind nicht den Großeltern wegnehmen. So. Ja. Was wir ja tun würden, und da sagen auch manche scheißig drauf, ne, das hat natürlich sehr viel mit der Beziehung zu deinen Eltern zu tun, aber wo man halt sagt, so, gehe ich den Schritt wirklich und wandere jetzt nach Australien, also Neuseeland oder so, ist ja auch ganz toll, so, ne, was man so hört. Oder eben Kanada, gehe ich diesen Schritt und bin dann wirklich am anderen Ende der Welt. So.
Genau, das war für mich aber auch nochmal ein Punkt, warum ich zum Beispiel auch nach 4 Jahren Bali gesagt habe, ich möchte jetzt erstmal in Europa bleiben. Ne? Einfach, um auch die Nähe zu meinen Freunden
zu mir.
Und auch, ne, auch meinen Berliner Freunden und auch meiner Familie, die ja in Berlin lebt, ne, also meine Schwester hat 2 Kinder.
Ja.
Ich habe die überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich einfach nie da war, zu keinem Weihnachten, zu keinem Ostern, zu keinem Geburtstag, also nicht zu keinem, aber ne, ich war jetzt einfach 4 Jahre fast weg und die wachsen auf und ich bin überhaupt nicht als Tante am Start und das war mir einfach auch total wichtig und das ist natürlich jetzt auch noch immer noch ein großer Gedanke, auch zu diesem ganzen Thema nochmal neu anfangen, weil wenn man so weit weggeht, dann muss man wirklich nochmal ganz von Neuem anfangen, weil man dann nicht mehr mal schnell irgendwie 1 Stunde nach Porto oder 3 Stunden nach Portugal fliegen kann, um dich jetzt zu besuchen. Ne? Ja. Das wäre dann ein Langstreckenflug. Ja, wie oft macht man das?
Ja, ist auch viel teurer natürlich.
Na, natürlich, also ja.
Ja, und so nochmal Stichwort Freundschaften, das ist ja auch etwas, was mir so wahnsinnig bewusst geworden sind und ich glaube, wo wir beide ja auch teilweise ähnlich, ich sage jetzt mal, in unserem Selbsterfahrungstrip dann vielleicht auch manchmal die Freunde zu Hause vergessen haben und uns monatelang nicht melden. Ne? Also in meinem Fall kann ich das halt sagen, wo ich einfach auch manchmal eine schlechte Freundin war, weil ich einfach so in meinem eigenen Prozess drin war und wo ich jetzt, wo ich nach Portugal ausgewandert bin, einfach nochmal den Wert einfach von Freundschaften, von langjährigen Freundschaften, ne, so Kathi, die ich kenne, seitdem ich 13 bin, so irgendwie über 25 Jahre einfach mit ihr befreundet bin, so, die mir die Treue gehalten hat, so, und auch andere Freunde, mit denen ich seit 20 Jahren befreundet bin und wo ich sagen muss, jetzt, ich glaube, es hat auch was mit Reife zu tun, mit Älterwerden zu tun, dass man den Wert von Familie, von Freundschaft noch mal viel mehr zu schätzen weiß. Ne? Also, und du wirst nie, und also ich glaube, also es ist natürlich, ich bilde ja jetzt wieder neue Freundschaften in Portugal und ich freue mich auch, dass es da jetzt so 2, 3 Frauen gibt, wo ich sage so, hey, ne, da kann sich was entwickeln. Aber es wird dauern. Es wird dauern. Und dass ich das Level an Intimität, was wir zum Beispiel auch haben, an Nähe, an Vertrauen, dass ich das, also diese Qualität wieder hinkriege, und wahrscheinlich werde ich das nie schaffen, weißt du, an dieses Level von Tiefe von 20 Jahren Freundschaft hinzukommen. Das also jetzt, wo ich 40 bin, da bin ich ja 60 dann. Also was ich meine, das dauert einfach, damit ich das wieder aufbauen kann. Und deswegen, ich wollte noch mal kurz sagen, deswegen würde ich mir jetzt auch sehr gut überlegen, ne, angenommen Portugal wird es nicht sein, und ich sage nicht, es wird es für immer sein, aber es wird es erstmal wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre für uns sein, würde ich nicht so leichtfertig, sowieso wegen dem Kind nicht, würde ich aber nicht so leichtfertig sagen, ich fange jetzt wieder bei Null mit irgendeiner Freundschaft in Kanada, kenne ich keine Sau. Ja, oder, also.
Aber da würde ich ganz gerne nochmal kurz einscheren, weil ich finde halt, also.
Einscheren?
Einscheren. Werde ich schon wie hier Temptation ein.
Oh Gott. Wer guckt das denn?
Keiner, nicht wir heimlich 2 Tage hintereinander mit ganz viel Süßigkeiten.
Also
auf
das
der Couch.
Ist jetzt einfach eine Sidetrack. So, also. Jetzt nochmal zum Reinscheren. Jetzt mal reinscheren.
Ich scher mal rein. Nee, aber das ist, was ich ja auch gemerkt habe, ist, ne, ich habe ja nach 4 Jahren Bali, muss ich sagen, habe ich ja da auch sehr viele Leute kennengelernt und sehr viele Freundschaften probiert, und ein paar sind, haben sich da auch wirklich, ein paar Türen sind da aufgegangen zu tieferen Freundschaften. Aber ich muss sagen, es ist wirklich, also eine Freundschaft rausgesprungen, ne, weil es ja mit Steph, wo ich einfach sagen würde, die würde ich jetzt in meinen Kreis der Ängsten mit reinholen. Ich habe viele andere Freundschaften da geschlossen, aber ich muss auch sagen, ich habe auch eine richtig gute Lebensfreundin dort gefunden, und ich glaube, das geht schon auch, aber es braucht halt, es ist jetzt nicht mehr so, es hat nicht mehr dieselbe Einfachheit, wie man das vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat, und natürlich hast du auch gar nicht die History mit den Leuten, ne, und diese Vertrauensbasis, die einfach auch nur durch Zeit entsteht, aber ich glaube, dass es trotzdem auch Möglichkeit oder immer möglich ist, auch diese tiefen Freundschaften noch zu finden, so wie du es jetzt gerade in Portugal machst, ne, wie ich es in Bali gemacht habe, und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel nach woanders an einen neuen Ort gehen würde, dann würde ich da auch auf jeden Fall gute Freundinnen finden können.
Ja, du bist ja auch ein wahnsinnig offener Mensch. Du kannst ja mit jedem, das haben wir jetzt wieder beim in den Club gehen, haben wir das sehr, sehr schön gesehen. Also Anniki ist innerhalb von 5 Minuten mit dem gesamten Club befreundet, kennt alle. Ja, jeder gibt ihren Drink aus. Also ich bin fasziniert von Annikis Connection Skills. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja? Also das muss man wirklich sagen. Wir haben ja übrigens ChatGPT befragt, ja, welchen Ort. Also ich habe ChatGPT, also mir macht das im Moment, muss ich jetzt mal kurz sagen, wahnsinnig viel Spaß, mit ChatGPT Gespräche zu führen. Und dann habe ich ihm natürlich eine genaue Beschreibung von Anniki gegeben und habe ihn gefragt, welchen Lebensort denn meiner Nomadenfreundin Anniki jetzt ans Herz legen würde. Und siehe da, was auf Platz 1 steht: Portugal, eine offene internationale Community an Algarve. Mhm. Siehe da, ja, er hat mich, also hat er gesagt, du sollst zu Wander ziehen.
Ja, genau.
An Platz zwei, Bali und Costa Rica. Costa Rica hast du ja auch schon ausgecheckt.
Ja, aber es war nicht so meins.
Ja.
Ja, aber ich bin an Bali abgehakt, wissen wir ja. Und Portugal muss ich auch sagen, also da, ich glaube, da muss ich mal noch ein bisschen rumshoppen, vielleicht auch nördlich von Lissabon. Vielleicht als Ort, das ist jetzt nicht so ein Ort, der mit mir Klick gemacht hat.
Aber mit mir ja auch nicht, das weißt du ja.
Feeling.
Feeling, aber long-term love relationship.
Ja, maybe this. Vielleicht kein kurzer Fling, vielleicht keine Situationship.
Nein.
Vielleicht einen slow-burning build-up.
Das ist ein slow-burning build-up.
Aber ich habe ja trotzdem, ich flirte ja trotzdem noch mit, ne, 2 Orte muss ich jetzt noch auschecken. Der eine ist ja schon, das weißt du ja, ne? Der eine flirt mir ja schon seit Jahren im Kopf rum. Also übrigens, ich war ja auf den Azoren. Ja. Das war ja auch noch so ein Ort, wo ich gesagt habe, ja, ich check den mal aus.
Ja.
Den habe ich null gefühlt.
Mhm. Ich bin jetzt gespannt, wir fahren dieses Jahr auf die Azoren.
Ja, kannst ja mal sagen, wie du es empfindest. Aber für mich hat das als Ort nicht Klick gemacht. Mein Gefühl war, es hat keinen Klick gemacht, obwohl das ja so viel dafür spricht. Und ich habe noch 2 Orte jetzt bei mir auf dem
Erzählen
Zettel.
Erzählen Sie bitte.
Florianópolis, also im Süden von Brasilien, da sagen ganz viele meiner brasilianischen Freunde, also ich liebe ja Brasilien, ich liebe die brasilianische Kultur, ich bin gefühlt halb Brasilianerin.
Was macht den Ort besonders?
Es ist halt erstmal wunderschön. Es ist, ist ein Nationalpark, der quasi sich über eine sehr große Fläche dort um die Stadt. Florianópolis ist eine Stadt, eine relativ große. Und rundherum hast du halt wahnsinnige Küstenlandschaft, wirklich Nationalpark, unberührte Strände. Du hast Surf-Culture, Regenwald. Es ist wirklich ein Träumchen.
Ich hatte ja noch nie was davon gehört. Und dann haben wir uns
sehr europäische Kultur.
Da haben wir uns ja eine Doku dann drüber angeguckt.
Ja, genau.
Noch, ne?
Wir saßen hier auf der Couch mit Marcel noch.
Genau. Wir wollten wissen, wo ist das eigentlich? Was? Ja. Und da haben sie aber gesagt, das ist ja sehr überfüllt im Sommer mit Touristen.
Genau, ne? Und natürlich Brasilien hat immer noch dieser Sicherheitsaspekt. Aber den haben mir viele Brasilianer ans Herz gelegt. Meine Mondlinie läuft da durch. Ach, ne, auch nochmal Astrokartografie. Da hat Marcel auch nur die Augen gerollt.
Also das ist wieder eine Side-Story, die müssen wir jetzt auch noch rauslassen.
Das wäre eine witzige Anekdote, weil ich habe halt wirklich, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr Astrokartografie kennt, aber es ist sozusagen Astrologie.
Worauf basiert das? Wer hat das gesagt, dass es das gibt?
Ja, genau. Jetzt kommt der Marcel in Wander durch.
Ja, ich muss jetzt hier mal den Gegenspieler machen.
Ja, da wurden wir ordentlich zerlegt von Marcel am Tisch zum Thema Astrokartografie und was das für ein Schwachsinn sei. Ich glaube da irgendwie dran, aber auch mit einem zwinkernden Auge. Meine Mondlinie lief durch Bali durch und läuft auch durch Floripa durch. Und das ist für mich nur so ein extra Check. Ich muss das abchecken, ja. Ich muss da hin. Und neuerdings ganz neu auf dem Menü, auf meinem Heimatbuffet, Zuhausebuffet, vielleicht Heimatbuffet, ist Vancouver Island. Und das ist halt auch, ne, wie gesagt, Natur ist mir wichtig. Ja. Und Community, ja, in Floripa hast du halt auch du hast Surferkultur, du hast aber auch irgendwie eine coole Yoga-Szene, eine coole spirituelle Szene und dasselbe halt auch in Vancouver Island.
Ne? Ja, und ich habe immer so das Gefühl, von Kanada hört man nicht viel. So, also sag ich jetzt mal so in den Nachrichten, ich glaube, denen geht's gut. Also ich glaube, da ist es einfach gut.
Ja.
Also ist so mein Gefühl. Aber vielleicht ist es auch wieder eine Projektion.
Ja, schwingt gerade ein bisschen um.
Aber ist wahrscheinlich auch eine Projektion.
Ja,
natürlich.
Ich glaube, da muss man nochmal die Excel-Tabelle rausholen. Muss ich mich mal vielleicht mit Marcel hinsetzen. Und der muss für mich eine extra Excel-Tabelle basteln. Aber das ist auf jeden Fall ein Ort, den ich auch nochmal auschecken will. Und danach, wenn das nichts wird, wenn keiner von den Orten was ist,
nach Portugal,
dann geh ich ins Kloster.
Dann
war es das.
Endlich nach Portugal kommt sie dann.
Oder zieh zurück nach Berlin-Köpenick wahrscheinlich, zu meinen Eltern ein, in den Keller.
Ja. Oder du ziehst nach Garbage.
Nee, das ist es nicht.
Na gut. So ihr Lieben, ihr merkt, es ist ein spannendes Thema, darüber zu philosophieren. Ja, was bedeutet Zuhause, was bedeutet Heimat? Auch eine schöne Frage, die ihr immer mitnehmen könnt an euren Kaffeetisch und eurer Freundin. Wie geht's euch dabei? Vielleicht hast du ja auch Lust, uns ein Feedback zu schicken oder wie du dich bei dieser Folge gefühlt hast beim Zuhören. Und zum Abschluss haben wir natürlich noch ein paar lustige Shooting-Fragen, die wir uns hier gegenseitig stellen, die wir noch nicht kennen. Willst du mal loslegen, Anneke? Shoote mal raus.
Mhm. Wenn Heimat ein Geruch wäre, welcher wäre das?
Heimat ein Geruch? Also es wäre auf jeden Fall salzige Nordseeluft. Ich glaube mit einer Prise, so einer Prise Kuhstall und Schafsweide. So. Mhm. So dieser norddeutsche Geruch.
Oh ja.
Okay, Anneke, wo fühlst du dich heimischer? In der Küche oder im Badezimmer?
Küche. Haben wir ja letztens schon gehabt. Weil ich da kochen kann, weil ich da meine Leidenschaft ausleben kann. Badezimmer, Badewanne ist auch irgendwie, liebe ich natürlich auch.
Liebe ich.
Und auch so Nägel machen und schminken und so den ganzen Kram. Und so dieser Self-Care-Aspekt vom Badezimmer, I love it. Aber Küche ist halt mehr irgendwie, da komme ich mehr ins Kreieren, ins Schaffen rein. Und das gibt mir total viel Freude einfach.
Ja.
Ich muss halt, haben wir auch gemerkt, ich muss machen.
Ja.
Ja, ich kann ja auch nicht so sitzen und nur rumdaddeln und nur quatschen.
Doch, konntest du gestern gut mit mir auf der Couch.
Ja, es gibt so Tage, da kann ich das gut. Aber eigentlich muss ich in Action sein, damit ich mich wohlfühle. Ja.
Bei mir ist es die Badewanne. Also das ist, worauf ich mich am meisten freue in dem neuen Haus, was wir bauen, ist die Badewanne.
Ja, Badewanne ist schon
Gott,
echt ein Luxus.
Geil, ich werde heute Abend die Badewanne hier gehen.
Ja, Wanda, sind wir schon mal beim Küchenthema? Traditionelles Essen? Hausmannskost oder Streetfood Kitchen?
Scheiße, die ist schwer, 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 die Frage. Eher Street Food Kitchen, muss ich mich entscheiden, ja doch, vietnamesisches Essen ist ja mein Favorite, wie du weißt, wir waren auch am Wochenende sehr lecker vietnamesisch essen, also das ist wirklich.
Aber meine Kartoffeln und Quark fandest du doch
besser. Liebe auch. Ich auch, deswegen ist die Frage ja gemein, ich liebe auch Bratkartoffeln mit vegetarischen Würstchen und ich liebe Sauerkraut, ich liebe Rotkohl, ich liebe Klöße, also finde ich richtig geil, kann mich reinsetzen.
Ja.
Anniki, du bist woanders und vermisst deine Heimat. Was ist das Erste, was du dir herbei wünschen würdest?
Boah.
Berliner Akzent?
Nee, also ich glaube, was es dann ist für mich, wenn ich wirklich Vermissung, Heimatvermissung habe, sind meine Freunde. Ein Telefonat. Ich würde dann anrufen. Ich wäre dann jetzt nicht so jemand, der irgendwo hingeht in ein deutsches Restaurant und sich da ne, irgendwie
Eine
Bratwurst reinballert. Ich würde dann ja mit Freunden sprechen. Das ist für mich schon das stärkste Heimat.
Ja.
Heimatgefühl.
Oh, ja. Schön.
So, Wanda, mit welchem Promi würdest du gerne mal ein Zuhause tauschen?
Oh mein Gott, da gibt es bestimmt viele. Aber jetzt habe ich die natürlich nicht alle so auf dem Schirm. Also so tief bin ich jetzt auch nicht. Da muss ich ja mal die ganzen Magazine hier durchblättern, die wir hier anlässlich meines Geburtstages gekauft haben, wie die ganzen Promis so wohnen. Aber ich habe gehört, dass Kate Hudson sehr nice wohnt. Oder Julia Roberts. Ich glaube, die...
Wo wohnt die denn?
Aber nee, die wohnt auch auf einer Farm, glaube ich. Die wohnt auf einer Farm außerhalb von Hollywood.
Farm nicht mehr. Nee, also, ich will lieber nach New York.
Nee, stimmt. Nee, jetzt eigentlich...
Für eine Woche halt.
Ja, ja. Ja, irgendwie gut.
L.A. Also, mit den Kaulitz-Brüdern? Was ist denn mit den Kaulitz-Brüdern? Eine Woche L.A.? Venice Beach?
Ich weiß nicht. Oder so irgendwie was so in der Provence in Frankreich oder so.
Vielleicht bei Brangelina, die verkauft das doch gerade.
Ja.
Mira,
das
wie heißt
das? Das ist bestimmt gut da.
Das ist geil.
Letzte Frage, Anniki. Berliner Schrippe oder portugiesisches Pastel de Nata?
Eine Schrippe mit was drauf?
Ja, natürlich. Mit was denn drauf?
Ich will eine Currywurst.
Ach so.
Ich bin ja, das darf ich gar nicht sagen, hier bei, das ist nicht,
nee,
das
darf
da
man
kriegt
nicht sagen.
Banner die Krise, aber I love it, ich muss einfach Currywurst, Leute.
Biologisch natürlich.
Ja, doch, wenn ich kann, ja, auf jeden Fall. Aber ich liebe einfach eine richtig gute Berliner Currywurst mit Pommes rot-weiß.
Mit Pommes rot-weiß.
Das ist geil. Geilste.
Also ich könnte jetzt hier noch weitermachen mit den Shooting-Fragen. Ich finde das sehr unterhaltsam. Ihr Lieben, ich hoffe, auch ihr habt euch gut unterhalten gefühlt bei diesem spirituellen Kaffeekränzchen. Ich finde, wir machen das jetzt öfter. Anniki, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja.
Mal sehen, worüber wir sprechen, ne?
Ja, wenn ihr Vorschläge habt, was euch interessiert, commentet auf jeden Fall drunter.
Und
lasst gibt uns ein bisschen Inspiration.
Genau.
Stoff.
Ja, worüber wir sprechen sollen hier im spirituellen Kaffeekränzchen, gebt uns gerne mal ein paar Impulse dazu. Und wir haben eben besprochen, Anniki macht heute mal die Abmoderation. Ich glaube, du kannst das.
Ich werde dazu gezwungen.
Ja, du kannst das. Ist doch langweilig, wenn ich das...
Ich bin ja nicht so professionell wie die Wanda, aber ich sag euch, liebe Leute, wenn euch der Podcast wirklich gefallen hat, dann liked, commentet und shared. Schickt ihr dann eure Freunde, die vielleicht auch eine Heimat suchen, die vielleicht auch sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und genau, wir hören uns beim nächsten Mal.
Genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Arrivederci. Und
Sayonara und goodbye.
Nochmal auf Indonesisch.
Selamatarang.
Selamatarang. Genau. Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder hören bei Remember Who You Are. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga-Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.